Moin, Maite! Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Yes, Sir! Heute sind wir wieder zu dritt am Start. Endlich nach dem ein oder anderen Doppel-Upload hier an der Stelle. Und nach einer Woche Pause werden wir uns heute mit dem Trading beschäftigen. Das ist ein Thema, was ihr öfters angemerkt habt, wo wir gerne mal drüber reden wollten. Also generelles Thema Trading. Wir werden jetzt hier kein riesen Trading-Tutorial rausmachen, sondern einfach euch ein paar Tipps an die Hand geben. Noch dazu haben wir eure besten Kickbase-Stories gesammelt. Da freue ich mich selber drauf. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Ich hoffe, da ist das ein oder andere Geile eingeschickt worden. Und abschließend gibt es natürlich wie immer die Preview-Show. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode und let's go. Das ist der Fernschuss-Podcast.
Weiser vorbei an Davis und rein damit!
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Bleibt dran und Musiala! Und das
Tor! Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi. Moin, was geht ab, Freunde? Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Jakob und Paul sind bei mir.
Was geht?
Was geht?
Ging heute mal ein bisschen schneller. Ich wollte euch verwirren, habe mich eher selber verwirrt.
Ja, das war echt verwirrt.
Nee, ich war nur überfordert, weil ich im Pre-Intro schon gesagt habe, dass es der Fernschuss-Podcast ist. Und ich dachte dann so, komm, lassen wir das. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, wer wird denn Stand eurer jetzigen Meinung, am Ende der Saison die Top 5 Punkte in der App sein? Und welche Überraschung gibt es in der Top 10?
Okay. Warte, wir müssen erstmal die Top 25 aufmachen. Du musst mir ein paar Sekunden Zeit geben.
Das ist vollkommen in Ordnung. Die bringt
dir
aber noch nichts.
Wie du okay gesagt hast gerade.
Ja, aber ich brauch die Gesichter vor Augen.
Okay, fair.
Boah. War schwer. Also, wir packen erstmal Harry Kane in die Top 5, Jakob.
Ja, ich würde den trotzdem auf die 1 machen.
Ja, ich habe überlegt, ob ich den explodieren soll.
Aha. Ja. Nee, der ist Nummer 1, das passt. Dann wird es auch schon schwer.
Ich glaube, Florian Wirtz kommt trotzdem, egal, also das ist für mich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass der auch unter den Top 5 ist.
Ihr könnt ja erstmal sammeln und dann ordnen.
Ja, so Kane, Wirtz, Musiala, Grimaldo würde ich wahrscheinlich auch mit reinmachen, weil der einfach fast immer spielt und dann Xhaka vielleicht noch, weil der auch immer spielt, weil Kimmich halt gerade nicht so. Wenn Pavlovic öfter mal spielt, dann ist das nicht mehr so dieser geisteskranke Punkt, dass es Top 5 reicht.
Ja, also Kimmich würde ich auch nicht mit reinnehmen.
Ja, dann haben wir ja 5.
Das stimmt, ja. Oder haben wir echt genau 5? Ja, dann haben wir genau dieselben wie letztes Jahr, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind legit genau dieselbe Top 5, wie wir letztes Jahr hatten. Was ja nicht verkehrt ist, ne? Also wenn es stimmt.
Ja. Dann auf 1 Kane. Das würde ich schon lassen. Auf 2 dann wahrscheinlich Xhaka, weil der halt immer spielt, trotzdem.
Glaubst du, der wird nicht mehr rausrotieren, wenn Alex Garcia da ist? Gerade in den Champions League
rotieren.
Ja, aber das wird halt jeder rotieren, ne?
Ja, ja klar.
Aber Wirtz ist der geiler, als wenn er rotiert.
Weil ja, Wirtz, aber sehe ich halt nicht. Schon, der hat letzte Saison schon ab und zu mal ein bisschen Pausen bekommen.
Ich glaube, es ist Wirtz vor Xhaka.
Ja, wenn beide rotieren, dann ist Wirtz geiler, ja. Dann.
Ich glaube, ich würde auch Wirtz safe vor Xhaka nehmen. Der hat letztes Jahr, ich glaube, 6 oder 7 Spiele weniger gemacht und war jetzt nicht so weit von ihm weg. Ich denke, wenn Xhaka dieses Jahr auch rotiert, wovon auszugehen ist, weil letztes Jahr nur nie rotiert, weil einfach nie die Chance dazu da war. Jetzt hast du mit Alex Garcia jemanden, wo du da auch mal 1-1 ersetzen kannst. Also ich glaube auch, ein Xhaka wird dieses Jahr nicht mehr so geil punkten wie die letzten Jahre. Oder das letzte Jahr.
Ich glaube, für mich wäre es Kane, Wirtz, Xhaka, Musiala, Grimaldo. Aktuell.
Boah, ich würde Musiala vor Xhaka machen. Aber sonst gehe ich mit.
Ach, ich finde es schwer. Ja. Ich glaube, ich würde eher mit Paul mitgehen. Ich glaube, Musiala ist. Also, Xhaka ist halt einfach. Der ist halt einfach ein Gott, Mann. Und letzten Endes, der hat letztes Jahr noch, was Scorer angeht, total underperformed. Also, ich glaube, Xhaka, Wirtz, Kane hätte ich auch in die Top 3 gepackt. Und dann wäre ich auch mit Musiala und mit Grimaldo gegangen. Ja, also einfach die zwei besten, logischerweise Bayern und Bayer, die zwei besten Vereine mit den besten Spielern, die die meisten Spiele machen werden, ist so ein bisschen Captain Obvious, aber ich dachte, vielleicht habt ihr hier schon einen kleinen Hot-Take parat, so ein Michael Olise oder so.
Paul Wanner.
Okay, Überraschung, Top 10.
Überraschung? Wir können ja jetzt hier nicht lügen. Wir müssen ja hier die Wade top, also wer da wirklich.
Ja, klar. Ist. Wer landet am Ende der Top 10, wo keiner gerade so richtig auf dem Schirm hat?
Einen einzigen.
Ja, genau.
Ja, es, bei mir sind Top 10er die da auf dem Schirm, deswegen habe ich keinen.
Ja, keine, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, was weiß ich, Nico Schlotterbeck ist am Ende Top 10, da
wäre ich mit Überraschung. Sagen,
so was zum Beispiel. Nicht, doch, für mich schon.
Okay, dann sage ich Pascal Groß.
Ich glaube, jetzt sagen manche, ja. Aber wenn du das vor der Saison gesagt hättest, hätten die Leute dich ausgelacht, weil die Leute dachten, das ist Emre Can mit bisschen besserer Ballführung.
Ja, das ist, ich hasse Hot Takes. Ich hasse Hot Takes echt. Keine Ahnung.
Du kannst auch Groß nehmen, dann nehme ich jemand anderem, wenn du den anderem.
Ne, Groß fand ich auch mit am besten.
Ja, dann nimm.
Ich nehme Stöger.
Stöger.
Ja, dann wechsle ich auch, dann nehme ich Amiri.
Okay.
Ja, die beiden Boys, ich glaube, die passen auch ganz gut.
Geil. Also King Kev und Nadiem am Ende in der Top 10. Die Leute werden jetzt wieder hier den dicken, fetten Jinx-Protector auspacken und sagen, warum sagt ihr sowas? Ihr wisst gar nicht, wie oft ich die Nachricht bekommen habe. Tobi, hör auf, Amiri zu pushen. Ich brauche den Mann. Das ist wirklich also mit einer der meistgeschriebenen Nachrichten, die ich bekommen habe.
Komisch, das schreibt mir bei Stöger gar keiner.
Geil. Gut, machen wir weiter.
So, rein in die Frage, Jakob. Wir sollten dich ja einleiten.
Danke. Erst natürlich eine Essensfrage, ganz wichtig.
Oh yes.
Von Luca-Hager, wer könnte am meisten Eis essen?
Ich bin da raus.
Ich wollte gerade sagen, that's a duel. Das ist kein Dreikampf hier, that's a duel.
Das würde ich dir sogar geben, ohne zu diskutieren, weil Eis, ich finde Eis schon geil, aber erstens so oft kann ich es nicht essen und dann irgendwie, wenn man zu viel isst, dann hat man immer so ein komisches Gefühl im Hals, keine Ahnung.
Ja, also, check ich. Aber ich habe wirklich mich noch nie in meinem Leben an Eis überfressen. Also ich kann wirklich unendlich Eis essen gefühlt.
Ja, dann gebe ich
dir das. Wenn es essen geht, dann seid ihr wirklich...
Zum Beispiel, manchmal haben wir uns, also meine Ex-Freundin und ich haben uns dann so ein Ben Jerry's geholt und bei ihr war dann immer so, sie isst 4 Löffel und dann wird das Ding in den Kühlschrank gestellt. Also wenn ich so ein Ding aufmache, dann wird das gegessen. Aber das
geht schon.
Das ist das Normalste der Welt, dieses Ding auszulöffeln. Und dann habe ich meistens noch ihren Rest gegessen.
So das ist okay. Aber das ist dann schon Grenze. So. Das ist zwar noch geil, aber danach irgendwie ist schon ein komisches Gefühl.
Ich meine, ich könnte wirklich legit. Das ist wie wenn ich 9 Tore in der Premier League mache. Ich könnte 4 Ben Jerry's in one sitting essen. Ohne Probleme.
Okay, nächstes
Ja, das machen wir.
Keinen Fall.
Natürlich.
November. Bro, ich schaufel mir keine 5000 Kalorien raus, damit ihr einmal sehen könnt, dass ich das kann.
Nein, erst bloß reden und dann Kalorien.
Das ist wie bei Sidemen hier, 10.000 Calories Challenge in one day oder so.
Yeah,
wenn du das zweimal am Tag durchziehen könntest, würdest du da alles vernichten. Ich glaube, du würdest sowieso alles vernichten.
So ein geisteskranker Esser, Mann. Wir waren letztens mit der Fußballmannschaft, beste Grüße an die Jungs, in so einem Restaurant hier in Saarbrücken, das heißt Muki. Das ist so all-you-can-eat asiatisch. Also ist jetzt nicht nur chinesisch oder nur japanisch, sondern so ein Mix aus allem. Und Alter, davor, die haben so getrashed, so Gorski, muss hier richtig reinhauen, bla 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 bla. Ich so, ja, easy, kein Problem. Alter, ich hab da getankt, ich hab locker von allen am Tisch am meisten gegessen. Wir waren damit, ich glaube, 15, 16 Mann. Alle haben davor groß geredet, ich hab die in Grund und Boden gefuttert. Ohne Spaß, es war not even close. Groß
geredet.
Am Ende alle sind nach Hause, alle so, ich kotze gleich. Und ich dachte so, war geil. Ich hab noch taktisch früh aufgehört, nachdem ich schon jeden Grund und Boden gegessen habe. Also essen kann ich auf jeden Fall, das ist kein Problem.
Mein Vater war jetzt am Wochenende mit einem Kollegen bei den, ich glaube, ich heiße es Cyclassics in Hamburg, also so ein großes Radrennen mit ein paar Freunden. Und sein bester Kollege, der zieht sich vorm Radrennen erstmal 6 Brötchen rein. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken.
Das ist crazy. Nee, so vom Sportessen finde ich auch furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Das ist ganz schlimm. Ja. Naja.
Fahrrad geht noch. Joggen wäre schlimmer, weil da wackelt man so.
Ja, true.
Okay.
Gut, dann nächste Frage von Anton MBSC. Clash of Clans, Brawl Stars oder Clash Royale Ranking?
Alle drei Arsch.
Alles lost.
Also ich habe Brawl Stars nie, was war das? Brawl Stars, Clash of Clans und was noch?
Clash Royale.
Clash Royale habe ich nie gespielt, Brawl Stars habe ich nie gespielt. Clash of Clans habe ich mir vor 3 Jahren runtergeladen. Einmal, da wollte ich einen Kickbase-Guide-Clan gründen. Bin da reingegangen, da waren dann 30 Leute drin, dann habe ich irgendeinen Krieg gestartet, wo ich keine Ahnung hatte, was ich da mache, und dann habe ich es nie wieder geöffnet.
Geil.
Nee, gibt mir gar nicht so Apps, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe 2 von 3 gespielt. Clash Royale, ich habe im FSJ so eine Phase, wo ich das viel gespielt habe mit dem Koch damals. Grüße gehen raus, der wird das nie hören. Okay, wild. ja, und Clash of Clans hatte ich damals, boah, weiß ich nicht, 5., 6. Klasse oder so. Auch so eine richtige Phase gehabt. Ich glaube, ich würde trotzdem Clash of Clans nehmen wegen Nostalgie, weil das damals war. Brawl Stars habe ich nie gespielt, das bei mir auf der 3 und Clash Royale dann auf der 2.
Ja, gehe ich mit. Clash of Clans war ich komplett süchtig. Das habe ich aber auch noch in der Oberstufe gespielt. Also, ja, Clash Royale habe ich auch ordentlich gespielt, aber es war nicht so geil und nicht so lang. Und Brawl Stars habe ich ganz kurz mal angezockt, aber das ist auf jeden Fall auch auf die 3. Gut.
Sehr gut.
Dann kommen wir zum heißgeliebten Blind Ranking mal wieder.
Oh shit.
Ich sage euch 10 Spieler. Schade. Und ihr müsst die, nee, es geht um Kickbase. Ja, doch, um Kickbase. Nach Punkteschnitt sortieren. Also, er hat es in die Nachricht das geschrieben: über 150, 115, also über 150 Punkte bis 115 Punkte bis 100 bis 89 bis 72 bis 60 bis 53 bis 40 bis 33 und weniger als 25.
Oh, ich muss einmal aufschreiben.
Ist,
also,
ja, über ist aber 115? Egal. Ja, ich habe, also, ich kann dann ein bisschen die Story packen und schreibe euren Namen oder eure Spieler dazu. Aber ihr, also für euch ist ja nur wichtig, dass er halt weniger oder mehr im Schnitt macht. Nur, okay, dass der meiste halt über 150er Schnitt macht und der schlechteste unter 25.
Okay.
Okay, sehr gut.
Ja, das ist, der Rest ist, das kann man sich ja eh nicht merken. Yeah, okay. Und bei 10 Spielern ist, glaube ich, eh schwer. Okay, dann fangen wir an mit Kevin Trapp.
Was? Ich muss die Kategorien doch wissen. Sag einmal langsam. Also über 150?
Oh mein Gott, die Arme. Warte, ich schicke ein Foto in die WhatsApp-Gruppe. Also wenn ich das jetzt mit den Zahlen, dann drehen ja alle durch. Das ist ja eigentlich nur wichtig.
Ja, Bro, was soll ich denn jetzt sagen? In die Mitte. Ich muss doch eine Zahl nennen, du Geiler.
Ja, sag doch Platz 5 oder Platz 6, wie bei einem Blight-Ranking halt normal ist.
Wie viele sind es denn insgesamt? 10 oder was?
10, ja, ich habe jetzt geschickt hier.
Okay.
Nein, warte.
Ja, ich hab rangezoomt, ich habe nur Sano gelesen, sonst habe ich keinen gecheckt.
Jetzt ist es weg. Alter, ich glaube, jetzt sind alle raus.
Tobi, wie war euer Tag, liebe Zuhörer?
Dein Platz von Kevin Trapp.
Von Kevin Trapp, ich glaube, ich muss da erstmal den Schnitt sehen.
Der ist so lächerlich mit dem Schnitt, Mann. Ich hätte es gar nicht sagen müssen mit dem Schnitt, einfach nur Plätze, es reicht ja.
Ja, deswegen, ey. Na, egal.
Ja, ich habe ja gesagt, das ist nicht wichtig, das mache ich nur für die Zuhörer dann. Aber ja, schaut nach und sagt mir den Schnitt.
Okay, mein Kevin Trapp kommt beim 89er Schnitt rein.
Meiner beim 72er Schnitt. Der macht niemals einen 89er.
Digga, Schwebe hatte sogar 85 oder so letztes Jahr.
Ja, und Trapp ist wirklich ultra Arsch. Ich glaube, ich hätte kaum einen Torhüter weniger gerne als Kevin Trapp.
Also ist maximal ja, 89 an Paul und maximal 72, sagt Tobi.
Nee, ich dachte größer dann, als. Na egal, komm, scheiß drauf.
Nein, maximal, so. Weil sonst geht's unten nicht auf.
Okay, lass mal so.
Dann zweiter, Chan Chada.
Halben Anfall bekommen beim Vorlesen. Also so beeindruckend war der jetzt bisher noch nicht gespielt, Jakob. Chwanchara, ja, okay, that's an easy one. Also der macht keinen 25er. Nein, Spaß. Ich mache einen Hot-Take, wenn das so überhaupt hot ist. Ich mache ihn bei 40.
Ich mache den bei 33.
Sehr gut. Jetzt muss ich die Namen auch noch mitschreiben, das ist richtig... Gut, dass ihr das so ausführt, oder Paul, du. Dann Platz 3, Traoré.
Oh Gott, was sind das für Spiele,
Alter. Das ist auch die wildeste Namen.
Ja, ihr habt ja, also es sind ja auch schlechte Schnitte, ihr müsst ja hier, ihr könnt ja nicht jetzt Harry Kane, Kimmich und Grimaldo da einranken.
Traoré, der macht einen 60er bei mir.
Bei mir einen 53er.
Ja, Tobi macht einfach nur immer extra low.
Ich weiß ja nicht, was noch kommt.
Das ist ja der Sinn davon. Dann Pascal Groß.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel 150 sage, dann zählt das quasi bis 150.
Ja, das ist ein bisschen, ja.
Also ich sag 115. Also zwischen 100 und 115.
Ich gehe auf 150. Der macht safe den 115er.
Ja, jetzt kommt gleich Musiala Würz oder so.
Ja, wir machen einfach, dass das halt ungefähr der Schnitt ist, der da steht links. Sonst ist es zu verwirrend. Ist ja auch egal. Also da geht ja um die Platzierung eigentlich mehr.
Yes.
Dann Wagnermann.
Ja, passt bei mir perfekt. Ich mach 60.
Den mache ich bei 53 rein.
Alter.
Der ist es einfach nicht. So sehr ich ihn auch liebe, aber der ist es einfach nicht.
Ja, der kann ja auch verletzt sein, aber Schnitt ist ja dann
in dem Fall. Der punktet wie die übelste Wurst, der Typ.
Dann Ulysses.
Boah, Michael. Michael Baby.
Der. Ich mach mal den glatten 100er. Ich glaube,
geh ich mit.
Der ist nicht so krass.
Geh ich mit.
Das ist okay, weil bei Tobi wäre es sonst eng geworden. 150 wäre krank.
Ich wollte gerade sagen, 150 ist viel zu viel und 89 ist too low. Also es passt perfekt, bin ich voll happy mit.
Dann Kleindienst.
Oh nein!
RIP. Ja, das ist gut. Kleindienst bei 115, bitte.
Was ist das scheiße, Mann?
Das passt echt gut.
Wie viele haben wir noch? 4, ne? Also mit
danach Kleindienst kommen noch 3. Ja, mit Kleindienst 4.
Kleindienst-Torschützenkönig, 150.
Ja, das ist ja so lost. Also da hätte ich ja eher groß reingefunden.
Dann Milosian.
33.
Ah, oh, schwierig. Ja, ich will die 25 eigentlich loswerden. Ich mach 40.
Das wird
richtig böse.
Dann Sano.
Ja, den habe ich ja schon gespoilert bekommen. Er ist jetzt gar kein, das ist viel zu hoch.
Ich habe Sano bei 72.
Oh, was ist jetzt das letzte, Alter? Gleich kommt Florian Würz und ich sag 25.
Haben wir beide noch 25?
Ja.
Das ist ja,
du hast noch 25 übrig dann.
Ich habe noch 25 übrig.
Dann mache ich jetzt Sano 25. Der holt sich rote Karten ab. Der scheißt komplett rein.
Stark. War gut von Tobi, glaube ich. Letztes Anton Stach.
Ja, perfekt. 89, Maschallah.
Und Paul bei 25.
Ich schwöre, bis auf Anton Stach ist da jeder perfekt eingerankt.
Stach ist müde. Der hat jetzt zweimal abgefeuert, jetzt ist der müde, da geht nichts mehr.
Ich habe sogar extra noch mitgeschrieben gehabt. Das war jetzt die Challenge des Tages.
Ja, sehr gut gerankt. Können wir dann in die Story packen. Machen wir eh nicht.
Doch, easy, sicher.
Nächste Frage von Tobi.n-p. Bei welchem Spieler klaffen Kickbase-Punkte und reale Leistung am meisten oder am weitesten auseinander?
Alter, geile Frage. Ohne Spaß. Oh,
da hat Tobi doch wieder einen auf der Zunge, den ich nicht
brauche. Nee, aber für die Frage.
Eigentlich hat man da immer jemanden oder redet auch drüber, weil gerade fällt mir keiner ein.
Also eher, dass er positive Kickbase-Punkte macht im Vergleich zu seinem schlechten Spiel.
Könnte man bestimmt umgekehrt sehen.
Das ich habe umgekehrt gesehen, ja.
Ich habe es jetzt auch so gesehen wie Paul, aber ich glaube, man kann es auch umgekehrt sehen.
Lass umgekehrt machen, das ist interessanter.
Was denn?
Also wer in echt ein kranker Spieler ist und immer wichtig ist, aber scheiß
Kickbase-Punkte macht. Ich habe irgendwie direkt Jamie Bino Gittens auf der Zunge.
Lol, das war auch echt einer, den ich auf der Zunge hatte. Aber ich weiß nicht, warum.
Wieso? Der schießt doch oft und wenn er einen Scorer macht.
Guck dir die Punkte letztes Jahr an. Der Punkte wie ein 2-Millionen-Spieler.
Der hat nie gespielt.
Ja, deswegen. Und selbst wenn er gespielt hat, war er scheiße. Wir brauchen halt eigentlich irgendwelche Spieler, die kaum Ballberührungen haben. Zwar, wenn sie die am Ball sind, dann brutale Baller sind, aber ansonsten halt dann nicht so geil zum Zug kommen. Also eigentlich könnte man auch an Benny Šeško denken.
Ja, ich bin aber eher bei einem Sechser, weil die Punkte technisch gar nicht belohnt
werden. Ja, wäre ich auch. Also Gittens auch letztes Jahr, wenn man die Punkte durchschaut, der macht gute Punkte.
Okay.
Ich wäre eher bei so einem Abräumer-Sechser, der halt wegen, größtenteils in der eigenen Hälfte.
So ein Maloney halt ein bisschen besser noch. Der punktet auch nicht gut, aber ist halt auch so wichtig für Heidenheim, aber ist jetzt.
Aber da fällt mir auch keiner raus, der so richtig krass raussticht. So.
Ja, wäre halt interessant gewesen, ein paar Linien zu sehen, wenn der spielt oder länger gespielt hat, wie der ist für Bayern und wie der in Kickbase punkten wird, sowas wäre halt interessant, aber es gibt's ja noch nicht.
Ja, der wäre halt trotzdem sehr
viel in der anderen
Hälfte. Emre Can overperformed, Alter. Also ich nehme Benny Šeško, ich finde das eigentlich geil, weil Benny Šeško ist für mich, wenn ich den spielen sehe, dann ist das für mich ein Generationstalent und dann gucke ich die Kickbase-Punkte an und denke mir, ja gut, okay.
Ja, da braucht er die Scorer, ja.
Ja, 100%.
Bestimmt.
Okay, ich weiß, wen ich nehme. Elias Giri bei Frankfurt.
Boah, auch guter Call. Sehr guter Call. Ja, gefällt mir.
Der hat einen 41er-Schnitt bis jetzt.
Ja, war auch letztes Jahr nicht krass. Ich glaube, letztes Jahr hat er auch nur einen. Hat der überhaupt einen 70er gehabt? Muss ja eigentlich. Ja,
letztes Jahr 77 im Durchschnitt.
Das ist
schon frech für das, was der leistet auf dem Platz. Okay, ja, ich bin super happy.
Geil.
Ja, dann. Besser als Cesko. Ich nehme einfach Karasor, weil der jetzt nicht mehr gut punktet oder gepunktet hat und auch nicht gut punkten wird, aber jetzt mit Kapitänsbinde nochmal wichtiger ist, glaube ich. Der war eh schon cool.
Nice.
Oder präsent. Gut, dann noch zur letzten Frage von Kali-K21. Was ist euch lieber? Ein 3-6-1 mit 6 Big Boys im Mittelfeld oder ein 3-4-3 mit 3 Big Boys im Angriff?
Also rein numerisch macht das ja gar keinen Sinn. Also.
Ja, machen wir ein 4-2-4 draus mit 4 Stürmern und 3-6-1 mit 6 Mittelfeld.
Also du könntest quasi... Könntest du ein richtiges Sicko-Mittelfeld haben oder Kane, Boniface, Openda, Girassi-Sturm?
Ja.
Ich nehme trotzdem das Mittelfeld, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich spiele ja fast im Mittelfeld-Modus gerade. Also, ich sehe mich da sehr weit.
Wenn ich Pauls Team angucke, dann sehe ich immer nur so einen riesigen Balken in der Mitte. Einfach so einen riesigen Gürtel an Spielern und sonst ist da einfach gar nichts.
Ja, das ist so auch geil.
Ey, alles, wo das Mittelfeld mehr Spieler hat als die Abwehr, jede Formation ist geil. Sobald mehr Abwehrspieler, gleich ist schon scheiß und sobald mehr Abwehrspieler als Mittelfeld sind, kann ich mir das nicht angucken und versuche auf Krampf das zu ändern.
4-4-2 ist doch geil.
Nee, es sieht so kacke aus. Ich finde das so eine lame-ass-Formation.
Also ich finde 3-6-1 auch schon, dass es einfach zu voll ist in der Mitte.
Na, es geht.
Und dann vorne leer und hinten leer.
Das sieht nicht jetzt nicht so satisfying aus, aber die Punkte sind halt geil, deswegen fühle ich es.
Ja, ich würde auf jeden Fall auch Mittelfeld nehmen. Also, keine Ahnung. Ich finde Stürmer eh nicht so geil und 6 Big Boys im Mittelfeld.
Alter.
Komplett verrückt.
Das macht dein Ernst doch auch gar nicht mit 4-2-4. Stell dir vor, du spielst die ganze Saison 4-2-4 und schwitzt dir hier jedem Spiel 90 Minuten einen ab, dass der endlich mal einen über die Linie drückt.
Stell dir mal vor, guckt Konfi, alle spielen Konfi und dann Tor, Endings. Du einfach jedes Mal, das ist meiner.
Ja, mit 4 Big Boys im Sturm, dann ist man auch dabei. Dann ist das, glaube ich, dann überlebt man das auch.
Ja, nee, da schaue ich lieber Kimmich, Xavi, Brandt und den ganzen Konsorten beim Ballen und Herschieben zu.
Fühle ich, ja. Und das sage ich als Stürmer. Ich finde es einfach geil, wenn du so 1 bis 2 richtig geile Stürmer hast, wo du halt weißt, okay, im Schnitt treffen die jedes zweite, dritte Spiel, machen sonst vielleicht noch relativ passable Rohpunkte. Das ist ein Traum. So muss es sein.
So,
Kleindienst.
So viel zu den Insta-Fragen. Wir müssen ja hier auch mal weiterkommen.
Yes, sir.
Ich habe eine Story gemacht unter der Woche und ihr konntet uns eure besten Kickbase-Stories einsenden. Also alles rund um Kickbase, keine Ahnung, wie ihr irgendwen kennengelernt habt oder wir haben es ja letzte Folge auch erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Sowas in die Richtung oder was einfach Verrücktes an Spieltagen passiert ist. Da sind auch echt ganz coole Nachrichten reingekommen.
Ganz kurz, wo hast du die Story hochgestellt?
Bei Fernschuss. Du hast sie sogar repostet bei Kickbase Guide.
Ah, also ich würde mal ein Follow bei fernschuss.pod auf Insta da lassen an der Stelle.
Das war so schlecht. Paul hat nicht gecheckt und du hast es echt. Ja, egal, mach weiter.
Ja, ich mach mal weiter und ich will das gar nicht größer ankündigen, sondern einfach mit der ersten von 5 Stück, die ich mir rausgesucht habe, reinstarten.
Ich bin richtig gespannt. Also der Einzige, der sie gelesen hat, ist Paul. Das heißt Jakob und ich, wir haben jetzt auch hier Premiere. Ich freue mich da richtig drauf. Ich finde sowas übel geil.
Als erstes von Finn.fmm. Und zwar, moin moin aus Buxtehude. Ich habe erstmals Kontakt mit Kickbase während der Saison 22-23 in der Winterpause und habe mir direkt mal Neuer gezogen, frisch nachdem er seinen Bruch hatte. Hab damals nicht gecheckt, wie das Spiel geht und habe im Endeffekt nach einem Spieltag wieder aufgehört, weil mir alle Leute auf den Sack gingen, ob ich zu doof dafür sei. Mir war nicht klar, dass das alles mit Live-Daten in Verbindung steht. Zum Sommer 23/24 habe ich dann wieder angefangen und habe Girassi zugelost bekommen und mir Sané gekauft. Ein geileres Comeback zum Spiel ist wohl nicht denkbar. Seitdem liebe ich dieses Game genauso wie ihr. Das fand ich schon mal sehr cute.
Geil, Alter, ist geil.
Klasse ist aber.
Ist geil.
Besonders diese persönliche Geschichte mit den Homies, das ist eigentlich immer das Beste im Kickbase.
Aber war das bei euch auch, dass ihr einmal kurz angefangen habt oder überlegt habt, dass ihr es spielt und dann wieder aufgehört habt?
Ja. Ich kann gleich meine Story nochmal erzählen, aber ihr habt, glaube ich, wir haben mal drüber geredet, aber wir machen mal Kurzfassung. Wie seid ihr zu Kickbase gekommen? Ich glaube, dass das viele interessiert. Dieses Jahr haben wir es auf jeden Fall noch nicht erzählt.
Also, bei mir theoretische Ausbildung im übel langen Lehrgang, zufällig irgendwie eine Klasse gelost worden mit 11 fremden Leuten, die ich noch nie vorher gesehen habe und dann kam das irgendwie, ich glaube, eine Woche vor Bundesliga-Start auf, lass mal Comunio spielen. Und dann hatten wir das irgendwie schon runtergeladen, aber keiner hatte irgendwie so richtig Bock anzufangen, weil die App auch übel ranzig ist. Und dann hatten wir Anders, der direkt vor mir saß, jetzt ein sehr, sehr guter Freund von mir, gesagt, ey, komm, lass doch mal Kickbase ausprobieren. Und dann haben wir das erst in der ja, Klasse so zusammengespielt mit 6, 7 Leuten. Halt, wie man es kennt, manche mehr ambitioniert, manche weniger. Marcel und ich halt komplett am Durchsweaten direkt von Beginn an. Und da gab es auch kein Deinstallieren mehr. Das wurde dann direkt komplett durchgezogen. Dann, ja, und dann ist auch diese Geschichte mit euch beiden entstanden, dass man halt bei YouTube gelandet ist, beim guten Kickbase-Guide und ja, dann hat sich das alles so ergeben. Einmal die Kurzform.
Ja, bei mir war es einmal Clash of Clans. Da hatte ich da war ich halt in einem Clan, einen sehr ambitionierten Clan und wir haben auch mal in Discord geschnackt oder Skype, keine Ahnung, ob es da Discord schon gab oder Teamspeak war das, Teamspeak, ja. Und der hat halt Kickbase gespielt und gemeint, ob ich Lust habe. Und dann habe ich es mir mal runtergeladen. Das war aber mitten der Saison. Und ich kannte die Leute auch nicht. Bin dann random in eine Liga, die schon gelaufen ist, beigetreten. Also macht ja gar keinen Sinn. Und dann habe ich halt so kurz mal ein bisschen, da wollte ich kurz anfangen, aber dann ging das ja nicht, weil man ja warten muss auf den nächsten Spieltag irgendwie. Ich habe es nicht so ganz gecheckt. Und dann habe ich, ja, kurzes halt mal gespielt und dann wieder gelöscht. Also nicht mal einen Spieltag irgendwie live die Punkte angeschaut oder irgendwie aktiv verfolgt. Und dann, das war aber 4, 5 Jahre später, wo dann ein Kollege gesagt hat, ob wir Lust haben auf Kickbase. Einfach aus der Freundesgruppe halt, der das selber privat ein Jahr gespielt hat. Und dann haben wir es halt angefangen. Und gleichzeitig auch noch beim Fußballverein hat jemand gefragt. Und dann, ja, war ich halt von Anfang an dabei. Hatte gleich Bock. Hab Kickbase Guide auf YouTube gefunden, weil ich wissen wollte, wie man Geld macht. Und dann habe ich halt auch komplett die ganze Zeit getradet. Das war auch, glaube ich, das erste Video von Tobi mit dem Trading-Tutorial oder das zweite. Das
zweite war es, glaube ich, ja.
Ja, und das war 1 oder 2 Wochen alt, wo ich angefangen habe und dann war es halt perfekt. Da gab es oder gibt es ja, fast nichts oder gab es auch wirklich nichts anderes, deswegen musste ich mir das anschauen. Ich habe, glaube ich, gleich ein Dislike gegeben. Aus Versehen wahrscheinlich, keine Ahnung, das habe ich irgendwo gesehen. Ich meine, nachgeschaut, wann das erste Video war. Ja, und dann halt auch Bock gehabt und nächstes Jahr dann bei den Community-Ligen beworben und mitgemacht.
Mit geil. Tobias. Geil, geil. Ja, bei mir war es auch ähnlich über dem Kollegen, der die Nachricht eben geschrieben hat. Ich habe den Namen vergessen. Bei mir war auch Finn. Beste Grüße. Ja, ich habe 2016, 17 das erste Mal einen Link bekommen. Auch schon, das war noch vor der Saison. Das ist die Story mit Gia Vogi, also Kurzfassung. Guli Wagui, ja. Ich bin da reingejoint in die Liga. Und meine Homies hatten dann damals sich den Spaß gemacht. Ich hatte keine Ahnung von der Bundesliga. Ich habe nur Premier League geschaut wegen City und Champions League. Das heißt, von der Bundesliga hatte ich überhaupt keine Ahnung, weil ich zu der Zeit gar keine Bulli geschaut habe. Und die dachten, ey, lass mal irgendeinen Scheißspieler ihm verklickern, dass der überkrass ist. Und dann haben die mir alle geschrieben, als Gia Vogi aka Guli Wagui auf den Markt kam. Ja, du musst da drauf gehen. Überkrasser Spieler, wird dieses Jahr der beste Spieler in der App sein. Keiner hat mehr Geld, geh da drauf. Und habe ich für einen 16 Millionen Marktwert Gia Vogi bei Wolfsburg 43 Millionen bezahlt. Und da war halt die Saison schon komplett gelaufen. Ja, dementsprechend habe ich auch nicht lange mitgespielt. Ich glaube, 2, 3 Spieltage, da habe ich die App einfach gelöscht. Oder wurde gekickt, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich auch 2, 3 Jahre Pause gehabt und dann halt auch durch einen Kollegen Link bekommen. Naja, lass mal zocken. Dann haben wir eine 3er-Liga gespielt, 2 Jahre. Und in 1 Jahr bin ich 2. geworden, also nicht mal die gewonnen. Und dann im 2. Jahr mit so 6, 7 Mann habe ich das Ding gewonnen und dachte, hey, ich brauche mehr Competitiveness und dadurch ist dann der Kanal auch entstanden und das alles, das ganze Konstrukt hier, wie es lebt und lebt mit dem Podcast etc.
Krass, krasse Geschichte. kurze Einschubsfrage, wollen wir die Stories jetzt ein paar durchhauen oder uns die für jede Woche immer eine aufheben, weil weiß nicht, ob das sonst zu lang wird, weil wir sind da jetzt schon ein bisschen eine halbe Stunde drin.
Ja, das geht fix. Ich glaube, die Leute würden das ja dann auch gerne hören, wenn sie es jetzt geschrieben haben.
Komm, let's go. Können wir nochmal machen, so eine Story. Komm.
Ja.
3 Stück machen wir auf jeden Fall, dann können wir gucken, wie lange wir drin sind.
Ja, als zweites von Florian_VER und das fühle ich auch sehr. Geilstes Erlebnis durch Kickbase. Ich bin mit meiner halben Mannschaft ins Stadion gefahren und habe Gladbach gegen Wolfsburg geschaut. Letzte Saison 4:0 Sieg Borussia Mönchengladbach. Boah. Kurz vorm Spiel habe ich mir Elvedi und Rocco Reitz gekauft. Zuvor besaß ich schon Honorar. Hab durch die 3 satte 600 Punkte gemacht, da sowohl Honorar als auch Reiz getroffen haben. Alle 3 natürlich auch den 2:0-Bonus mitgenommen. Das war das geilste Live-Spiel für mich, alleine weil mein Kickbase-Spieltag gerettet war. Ich meine, Tobi war auch im Stadion, hat er noch dazu geschrieben. Beste Grüße an euch 3, freue mich über jede Episode.
Im Stadion war ich leider nicht, aber an das Spiel habe ich auch sehr, sehr schöne Erinnerungen. Das war das Honorar auf Tvanchara-Spiel. was ich hier live auf YouTube geschaut habe. Es war das beste Spiel, was ich jemals in Kickbase erlebt habe. Deswegen, ich teile den Moment sehr mit dir, Flo. Also, ist sehr, sehr geil.
Ja, sehr gut. Siehst du, die können wir eben noch schnell vorlesen. Ich finde die so schön.
Let's go. Ja, wenn wir nicht drauf, also nicht weiter drauf eingehen, dann passt.
Gut. Ja. Dann als nächstes von Josh_EC. Moin Jungs, ich habe tatsächlich eine recht geile Story, die ich mit Kickbase verbinde. In der letzten Saison haben wir mit 18 Leuten aus der Mannschaft eine Runde gehabt. Mit Soft Reset und MVP-Regel. Jedenfalls habe ich diese Runde größtenteils als Tabellenführer angeführt, bis kurz vor dem letzten Spieltag. Da kamen Platz 2 und 3 mir auf 100 bzw. 200 Punkte nah. Den letzten Spieltag haben wir uns also gemeinsam angeschaut. Es lief so gut für meine Konkurrenz. Mein Brand wurde nur eingewechselt und einige Positionen waren hinter den Erwartungen weit zurück. Bis zur fucking 78. Minute, wo im Spiel Bremen-Bochum Big Brother Anthony Jung zum 2:0 für Bremen traf. Als Lückenfüller ins Team gerutscht, als Legende sich unsterblich in die Sommerpause gemacht. Mich zum Gesamtsieg und tief in mein Herz geschossen. Das werde ich ihm nie vergessen.
Alter. Ihr macht einen
super Job, Männer. Gruß und Kuss, euer treuster Zuhörer und Kickbase-Guide-Viewer aus Indien.
What?
Völlig verrückt.
Naja, das ist eine Anspielung auf die Zuschauer kaufen bei Gamer Brother
und ach so, ja, ja, got it. Also, ja,
denke ich mal, ich glaube nicht, dass der. Also wenn, wäre es geil, aber ich glaube eher, dass es eine Anspielung ist auf die Thematik.
So, okay. Ich wollte mal schauen, wie viele bei mir aus Indien sind.
Also wenn das nicht stimmt, schreib gerne nochmal, dann wär's richtig geil.
Stell dich mal vor, er hat gerade so voll das Grinsen auf den Backen, denkt so, ey geil, ich komme hier aus Indien, höre den Podcast und wir slotten, ey, der ist safe nur hier wie ein Joke. Und er so, oh Mann, Alter.
Ich glaub dir das.
Ja, wenn nicht, schreib, dann nächste Episode klären wir das auf.
So, Alter, das war geil. Also fühle ich, bin so ein übelster random Spieler. Die, keine Ahnung, so an jeden, wenn du jetzt ein Kane dich zur Meisterschaft schießt am letzten Spieltag, ist das halt was ganz anderes, als wenn Anthony fucking Jung da so last second eine Bude macht. Das ist schon geil.
Alter, ich würde den auch vergöttern. Das wird mir auch sehr leicht fallen. Ja. So, als Viertes von Johannes Fiener. Hatte letztes Jahr im Urlaub vor der Saison 10 Bier im Tank und habe dann Angelo Stiller, als er noch bei Hoffenheim war und 2 Millionen oder so wert war, für 5 Millionen gekauft, nur weil ich ihn in der Jugend ein paar Mal gegen ihn gespielt habe. Damals war noch gar nichts mit Transfergerüchten zu Stuttgart oder so. Am nächsten Tag dachte ich mir, Alter, was für ein dummer Kauf. Und am Ende der Saison hat er mich zur Meisterschaft geführt.
Das ist krank. Ich hab letztens sowas macht erstens und dann genau in dem Moment, dass man ihn halt nicht wieder abgibt, weil wenn er halt sinkt und da keine Gerüchte sind, dann gibt man ja wieder ab. Also es war ein perfekter Zeitpunkt, dass es dann genau da angefangen hat und der anfängt zu steigen. Ja. Also
so. Das ist ja... Jetzt kommt die Geschichte, die mir mit Abstand am besten gefallen hat. Das ist auch die letzte für heute. Von Alex Goldi 22. Bei uns ging es vor anderthalb Jahren um die Herbstmeisterschaft. Letzter Spieltag der Hinrunde. Ich auf dem ersten Platz mit 7 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz. Da ich an dem Samstag selber ein Ligaspiel hatte mit meinem Verein, hatte ich vergessen, rechtzeitig aus dem Minus zu kommen, weil alles sehr stressig war an dem Tag. Dachte unter dem Spiel schon so, verdammt, vergessen. Mann, bin ich dumm, das war's. Das Lustige dabei, derjenige, der auf dem zweiten Platz war, ist mit mir auf dem Platz gestanden. Ich Abwehr, er Sechser. Jetzt zum Punkt. Ich frage ihn auf dem Platz so, und Kickbase, passt alles, bis aus dem Minus? Er so, oh fuck, voll vergessen. No. Somit bin ich mit 7 Punkten Herbstmeister geworden. Junge. Ist das geil, auch einfach im Spiel geklärt.
Alter, ist geil. Ey, ja, aber so viel. Retalk, ich wurde schon 3-mal im Spiel auf dem Fußballplatz auf Kickbase angesprochen von Gegenspielern. Kein Scheiß.
Nach einem Selfie gefragt.
Stell mal vor. Nee, aber ehrlich, keine Ahnung, ich kann dir die Spiele nicht mehr genau sagen, aber einmal kam so jemand so zu mir, mein Gegenspieler, also mein direkter Gegenspieler, Innenverteidiger von den Gegnern, im Spiel, Ball geht's uns aus und er hält mich so an der Schulter fest und ich denke so, Junge, was willst du von mir? Ich drehe mich so rum, er so, ich kenne dich von YouTube und läuf weiter. Ich denke so, Bruder, was machst du?
Wollten auch schon Flitzer ein Bild mit dir machen auf dem Platz?
Nee, aber das habe ich letztens irgendwann im Stream, glaube ich, schon erzählt. Ich hatte ein Spiel mittwochs und dann bin ich da hingefahren. Ich habe nicht selber gespielt, habe das Spiel nur geschaut. Und dann mal sehe ich so 3 Jungs so mit dem Ball die ganze Zeit so an mir vorbeilaufen. Aber die ganze Zeit so random, die ganze Zeit so zickzack an mir vorbei. Ich denke so, Junge, rafft euch mal, was ist euer Problem? Und dann laufe ich so später zu meinem Auto und höre halt so, dass mir Leute hinterherlaufen. Ich drehe mich so rum und dann verstecken die es so. Ich sage, was macht ihr denn? Und dann so, hey, wir kennen dich von YouTube, können wir vielleicht ein Foto machen? Ich dachte so, Bruder, what the fuck? Das ist so absurd immer noch, Alter.
So ist es also, Fame zu sein.
Ist echt so. Ja, dann denke ich mir immer so, Alter, ich habe 27.000 Abos. Wie crazy ist das denn bitte für so, keine Ahnung, so ein Elias oder so, der wirklich legit nirgendwo hingehen kann, ohne erkannt zu werden. Das ist schon krass.
Ja. Ja. Geil. Also auf jeden Fall sehr großen Dank an alle, die da was eingesendet haben. Yes, ich konnte nicht alles mit reinnehmen, weil das natürlich sehr viel war. Aber ja, so viel dazu. Tobi, wir haben eine Hauptthematik. Die kannst du doch am besten vorstellen. Du bist doch der Tutorial-Meister.
So sieht's aus. Yes, sir. Wie schon im Pre-Intro gesagt, wollen wir uns heute mal ein bisschen mit dem Thema Trading beschäftigen. Also einfach ein Thema, was des Öfteren mal aufkam. Und jetzt keine Sorge, wir babbeln euch jetzt nicht hier in 20 Minuten Trading-Tutorial an den Kopf, sondern wir wollen einfach ein bisschen generell mal im Podcast hier auf das Thema Trading eingeben. Vielleicht auch so ein bisschen Alltagstrading, das, wo ich mich drauf fokussiert habe. Wir haben das extra ganz offen gelassen, deswegen, ich bin davon ausgegangen, dass ihr beide dann eher so in Richtung, ja, jetzt nicht Tutorial gegangen seid, aber wie man halt tradet, und ich versuche so ein bisschen den Bogen zu spannen, damit wir nicht alle drei dasselbe sagen. Aber da gehen wir jetzt dann schön entspannt drauf ein. Jakob, du darfst sehr, sehr gerne beginnen. Was waren deine Grundgedanken, wenn du hier drüber nachgedacht hast, im Podcast etwas zu Trading vorzustellen?
Ja, das Wichtigste bei Trading ist eigentlich, die Spieler für weniger zu kaufen als zu verkaufen.
Nee. Boah, Alter, Trading ist. Wir gehen rein in die
Mic Drop. Nee, aber, also, das haben wir schon oft erwähnt, aber Liga Insider ist halt das Wichtigste bei Trading einfach. Immer noch so bei Kickbase, weil du da einfach alle Bundesliga-Informationen hast, gesammelt, die immer aktuell sind, und du siehst auch den Marktwert und die Steigung und den Fall von den Spielern, und mehr braucht man eigentlich nicht. Und dann ist halt wichtig, dass man das auch aktiv verfolgt, also entweder Push-Benachrichtigungen anhat oder halt öfter mal am Tag reinschaut. Und sei es jetzt, ob man Nachrichten sieht zu Spielern, die wieder fit sind oder die in 2 Wochen fit werden oder die ein gutes Testspiel gemacht haben oder Startelfplatz Garantie bekommen haben, solche Sachen halt. Damit kann man natürlich arbeiten, weil die werden dann auch steigen, auch wenn sie in Kickbase noch nicht steigen. Dann kann man da schon mal, hat man da auf jeden Fall einen großen Vorteil gegenüber den anderen Leuten, die sich darüber keine Gedanken machen, weil die sie gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann gibt es halt noch die Sachen, dass Spieler schon bereits steigen, also nicht aus Verletzungen kommen oder nicht erst in ein paar Wochen steigen, sondern gerade aktuell am Steigen sind. Die kann man natürlich auch mitnehmen. Da ist halt auch nur wichtig, dass man den Graphen Kickbase auch ein bisschen betrachtet. Das ist auch wie bei allen, wenn es finanziell um irgendwas geht, auch in echt, dass es halt, wenn es anfängt zu steigen, meistens dann immer ein bisschen stärker steigt, also eine exponentielle Steigung, und dann irgendwann wieder abflacht. Und das sieht man ja dann auch in der Kurve, ob es gerade unten bei dem unter dem U sozusagen ist, wo es dann so nach oben geht, also den Dip gerade mitnimmt. Da ist natürlich am geilsten zu kaufen, weil dann gehen die oft richtig durch die Decke. Und wenn sie halt abflachen, dann verkaufen oder nicht mehr kaufen. Weil, ja, wie schon gesagt, dann flachen sie eben ab und sinken sie bald wieder, und nach den neuen System, dass man das Angebot nicht mehr 3 Tage halten kann, sind diese der Verlust von den Spielern sehr abrupt und viel, viel stärker als letzte Saison. Also dann ist oftmals so, dass die 100.000 steigen und am nächsten Tag 100.000 fallen, weil halt die Leute dann alle verkaufen und man nicht schauen kann, oh, wie verhält sich das, kann man den noch halten, weil man das ja eben nicht mehr kann, dieses Angebot safen. Deswegen, ja, da ist es halt ein bisschen schwerer jetzt geworden, sag ich mal.
Dazu kann ich einmal reingrätschen. Ich habe richtig viele Nachrichten bekommen, weil es jetzt gerade in den letzten Tagen sehr, sehr prominent war, dass Spieler teilweise aus dem Nichts, aber dass sie so 3-4 Tage leicht steigen, dann fallen sie einmal minimal und dann droppen die irgendwie um 600.000, 700.000, 800.000 teilweise. Erstmal, was heißt eure Meinung dazu? Keiner findet es geil, dass Spieler fallen, aber du hast ja auch schon gerade die Ursache davon so ein bisschen erklärt. Würdet ihr gerne was eingeführt haben, um das zu ändern, oder sagt ihr, nee, das ist einfach der Markt der Natur, die Natur des Marktes, und das gehört jetzt einfach dazu? Es hat ja jeder denselben Struggle. Es ist ja nicht nur, dass die eigenen Spieler so doll droppen, sondern generell jeder Spieler, der jetzt gefühlt anfängt zu droppen, droppt halt ebenso hart. Weil ich habe super häufig die Nachricht bekommen. Also bevor ich jetzt hier so einen Lösungsansatz nehme, erstmal eure Meinung dazu, oder wie steht ihr zu dem Ganzen?
Ja, ich weiß nicht. Also es ist ja einfach Grund der Sache bei Kickbase, dass Spieler, die verkauft werden, halt sinken und Spieler, die gekauft werden, halt steigen. Und ich kann mir auch nicht so richtig erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich glaube, man spricht ja jetzt über so Personalien wie einen Kolirakis oder einen Kranach auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, ein Prass, ein Hong fallen mir noch ein, die so doll gedroppt sind. Ich habe einige. Jetzt Tabsoba droppt auch gerade jeden Tag um 600.000.
Ja, also es ist halt, zumindest bei diesen Neutransfers hat es mich auch gewundert. Besonders kurz vor der Länderspielpause hätte ich auch damit gerechnet, okay, die steigen jetzt irgendwie konstant so die 2 Wochen irgendwann dann nur noch um 10, 15.000 oder so, aber kriegen den Dip jetzt nicht. Aber ich finde, da sollte man jetzt nicht irgendwie was gegen tun. Ich meine, das ist halt Kickbase, wenn die verkauft werden. Wenn sie verkauft, dann entweder geht man da mit oder man geht da nicht mit. Weil ich kaufe mir ja Spieler auch aus dem Grund, weil ich fest mit denen plane. Jetzt besonders bei einer ganzen Season ist mir dann völlig egal, ob die steigen oder fallen. Ich habe jetzt zum Beispiel vielleicht ein ganz gutes Beispiel in der Länderspielpause Grealish mitgenommen, der auch täglich um 200-300k droppt und ist mir völlig egal, weil ich der jetzt langfristig mit dem plane, aber ja, muss man sich dann halt immer überlegen, habe ich auch vielen DMs drauf geantwortet, die eben auch diese Spieler angesprochen haben. Du musst dir halt im Klaren sein, willst du mit dem lange den Weg gehen, siehst du das Potenzial oder siehst du es nicht? Und dann muss man sich entscheiden, behalte ich den über die gesamte Länderspielpause und nehme das Minus mit oder nicht?
Ja, ihr habt ja mitbekommen, dass der Grundtenor in der Community halt aktuell so richtig triggert und negativ ist, egal was passiert. So, also es passiert irgendwas, die haben die App kaputt gemacht, alles scheiße. Ihr kennt es, es ist ja wirklich grauenvoll aktuell. Und genau so Nachrichten habe ich auch bekommen von sehr, sehr vielen Leuten. So, die haben die App kaputt gemacht, das ist doch voll scheiße, dass mein Spieler jetzt hier um 700k fällt, alles nur, weil es keine Angebote mehr gibt, bla bla bla. Und ich denke mir halt so, Junge, das I get it, so, ich verstehe den Frust, ne? Ich wäre auch froh, wenn mein Tab sogar nicht um 600k jeden Tag droppt, aber du bist ja nicht der Einzige. Es ist total utopisch und das kann ich auch direkt sagen, es ist nicht der richtige Ansatz, alle Spieler, die fallen, zu verkaufen, weil es gibt so Manager, es gibt wirklich immer noch Manager, die sagen, wenn ein Spieler um 600k droppt, nee, ich muss fluide bleiben, ich kann jetzt nicht hier mein Geld komplett verbrennen, ich halte nicht an dem fest, aber oftmals hat der Marktwert nicht oder der Marktwertverlauf nicht unbedingt was mit der Leistung des Spielers zu tun. Also nur weil ein Spieler fällt, heißt das nicht, dass der scheiße ist. Das gehört dann einfach zu Kickbase dazu und du bist eher ein schlechterer Manager, wenn du dann auf Krampf jeden Spieler verkaufst. Dann hast du am Ende vielleicht 10, 15 Millionen mehr Budget über eine Halbserie. Aber wenn du dann jetzt hier, beispielsweise bei uns jetzt auf dem Markt, es kommt nichts mehr auf den Markt, wo du denkst, ja, okay, das ist sehr, sehr geil. Sondern, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Prass für 12 Millionen abgegeben hätte und die 4 Millionen Verlust nicht in Kauf genommen hätte, dann würde ich jetzt hier stehen und mir denken, ja, okay, was mache ich jetzt mit den 12 Millionen? Es ist ja eh nichts wirklich Geiles auf dem Markt. Also es ist wirklich, es ist nicht der richtige Ansatz, alles, was fällt, zu verkaufen. Und warum ich es gesagt habe, mir haben dann Leute geschrieben, ja, dann müssen die nochmal irgendwas dagegen machen, die müssen irgendwas einführen. Und was sehr, sehr häufig genannt wurde, ist, ja, warum gibt es nicht die Funktion, den Spieler quasi das Angebot zu safen? Das Angebot bleibt gleich, aber, nee, wie haben die es formuliert gehabt? Die wollten quasi, dass du wieder diesen 3-Tage-Safe drinne hast, aber dir letzten Endes dann trotzdem nur der... Ach, warte, ich muss kurz raffen. Versuch mal weiterzumachen. Ich muss noch mal kurz lesen, wie das gemeint war.
Ja, mein Sam vielleicht noch dazu. Es gehört halt einfach dazu, jetzt zur Kickbase ist halt jetzt so, mit dem Angebot Safe ist weg, deswegen kommen halt diese starken Verluste zustande. Ist halt einfach so, aber das weiß man ja auch und dann muss man halt damit rechnen. Ich meine, es ist ja nicht, man hat ja selber das Problem auch, dass man mit Trading-Spielern keinen Verlust machen will. Und deswegen verkauft man sie ja auch, wenn sie abflachen. Und wenn das jeder macht dann, und keiner mehr kauft, dann fallen die halt geisteskrank. Und ja, das, weil es halt jeder macht, dann ist es halt so. Deswegen muss man sich halt da leider anschließen. Das macht es dann schlimmer, theoretisch. Also irgendwann ist natürlich eine Grenze erreicht, das 700k oder so, mehr wird da jetzt nicht drin sein. Aber es muss halt dann jeder machen. Und mit der Zeit wird es auch jeder machen weiterhin, weil man sonst halt zu viel Verlust macht, mit Trading-Spieler vor allem. Und ob es jetzt ein Hong ist oder ein Ranac oder so, die sind halt okay Spieler, aber in den meisten Ligen sind es halt keine Spieler, auf die man setzt und es ist so lang, deswegen werden die halt einfach verkauft, deswegen fallen die auch so stark, auch wenn vielleicht 10-20% der Manager gibt, die halt jetzt brauchen, weil die in der großen Liga spielen und auf die angewiesen sind, dann ist es natürlich ärgerlich, aber also ich verstehe trotzdem auch, warum die so stark sinken, weil halt der Großteil der Manager die einfach nicht brauchen oder auf die nicht bauen für die ganze Saison und vielleicht dann wieder kaufen, wenn sie gesunken sind. Was aber auch noch wichtig ist, ist Freitag vor Spielen, das hat Matze in der Champions League entweder das gut gemacht oder er war nicht so aktiv, ich weiß nicht. aber er hatte 2-3 Spieler in seinem Team, die 20-30k gesunken sind am Freitag, weil viele eben im Plus sein müssen oder alle. Viele müssen noch was verkaufen, so. Und deswegen sinken da viele Spieler oder hören auf zu steigen. Er hatte da 2 Spieler oder 3 Spieler, da bin ich sein Team mal durchgegangen, die da eben gesunken sind. 20-30k, also nicht viel, also gerade in dieser Kurve oben waren, in dem Dip. Und dann geht es ja eigentlich richtig runter. Aber in dem Fall, weil es halt Freitag war, sind die Samstag dann wieder gestiegen. Und zwar schon um 100 oder 150k und danach halt komplett durch die Decke wieder gegangen. hätte die verkauft, keine Ahnung, hätte jetzt 10 Millionen weniger gefühlt mit den drei Spielern gehabt. Deswegen, ja, da vielleicht auch ein bisschen drauf achten, aber da muss man auch Glück haben und ein bisschen gamblen, weil es kann natürlich auch sein, dass die Spieler dann auf einmal sinken. Aber ja, deshalb beachten, dass Freitag viele verkauft werden müssen, um im Plus zu sein. Und es dann sein kann, dass sie trotzdem danach weitersteigen. Zumindest gab es da ein paar Fälle.
Ich finde das aber völlig random, weil genau das, was du beschrieben hast, kann man auch andersrum nehmen. Es gab Beispiele, wo der Spieler dann, keine Ahnung, an einem Donnerstag nur noch um 20.000 steigt und dann plötzlich am Freitag um 300.000 sinkt.
Das ist ich würde da auch nicht drauf gehen, aber wie gesagt, Matze hatte da halt zwei, drei Spieler, die dann komplett durch die Decke gegangen sind und der da komplett geistkrank viel Geld gemacht hat, die ich zu 100%ig die verkauft. Ja. Und es ist auch meistens der Fall, dass die wahrscheinlich auch sinken. Also ich würde da selber nicht drauf gehen, aber ich wollte es nur erwähnt haben, falls es den Fall wieder gibt, dass man sich da nicht wundert oder die Leute sich nicht wundern, die zuhören, sondern wissen, warum das so ist.
Ich habe übrigens die Nachricht wieder gefunden, beziehungsweise ich bin einfach meine DMs gegangen, weil das haben mir mindestens 60 Leute geschrieben. Die wollen alle, dass du dieses 72-Stunden-Angebot wieder bekommst, aber halt nur für den Marktwert. Also warum ich das eben nicht so in meinem Kopf zusammenbekommen habe, dachte ich, dann ist doch genau dasselbe wie vorher. Nee, vorher war es ja durch das, dass du halt eine Fluktuation von 10% hattest bei dem Marktwert und eine Abweichung bei dem Gebot, was du bekommen kannst, hättest du ja mikrotraden können. Mit dem Feature, dass du das Angebot einfach nur halten kannst, kannst du ja so gesehen nicht mikrotraden, sondern kannst dir einfach 3 Tage überlegen, ob du ihn für den alten Marktwert verkaufst. Aber ich bin mir eigentlich ich würde fast 100% sagen, dass das niemals passieren wird, dass Kickbase sowas niemals einführen wird.
Würdet ihr sowas wollen?
Nee, ich nicht. Aber das haben halt, weil die Leute, ich weiß nicht warum, dieses Jahr, die Leute sind so triggert, egal was alles angeht, die hat wirklich mit Mistgabeln sind die bei mir in die DMs reingekommen und haben sich darüber aufgeregt, wo ich denke, Junge, was soll ich machen? soll ich Anatol anrufen und sagen, ey, was ist der Scheiße? der Philipp.woll aus Bremen hat geschrieben, das ist voll kacke, der muss ich, keine Ahnung. Nein, keine Ahnung.
Ich finde das cool.
Also
es ist nicht natürlich
an sich, es gehört dazu. Nicht
komplett geil, aber es ist halt cool. Ja, genau, eine Änderung und eine neue Schwierigkeit und darauf muss man sich halt einstellen, dann geht es ja auch wieder. Es ist halt einfach ein bisschen, man muss aktiver sein eigentlich schon, weil du halt du kannst mal 1-2 Tage entspannen und dann, oh, der ist ja gesunken, dann nehme ich noch das Angebot an, sondern wenn du es halt einmal vergisst, dann geht es gleich bergab.
Ja, genug Leute hatten auch Angst, dass es ohne Microtrading irgendwie zu langweilig wird, aber dadurch machst du halt trotzdem immer, 22 Uhr ist jetzt noch wichtiger, wirklich drauf zu schauen und zu gucken, ey, was kann ich mir schon mal in der Nacht für Gedanken machen, was passiert jetzt mit dem und dem, was passiert mit dem und dem. Ich habe jetzt auch schon viele Spieler, die dann am Ende vielleicht so 10-20.000 noch gestiegen sind, habe ich dann eben wegen diesen kranken Drops auch schon abgegeben, weil ich mir oft dann Sorgen gemacht habe, dass es noch schlimmer wird. Zum Beispiel einen Coman habe ich relativ früh abgegeben, einen Zagadou, die sind beide so 20-30.000 gestiegen und dann, über den Tag machst du dann eh nicht so viel Geld und dann kommen die auch wieder weg. Aber ich finde das neue System eigentlich gar nicht so schlecht. Man muss sich halt einfach nur ein bisschen anpassen, es ist halt challenging. Ich habe mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, die 500.000-Spieler für 1 Million mitzunehmen, die rumpimmeln zu lassen und dann irgendwann steigen die sowieso. Das ist so mein Trading dieses Jahr, aber keine Ahnung, ich finde das eigentlich sehr, sehr cool.
Das hat mich gebrochen. Das Schlimmste, was es gibt, 500k-Trading. Ich hatte einfach 7 Stück und keiner ist gestiegen, die ganze Vorbereitung lang. Und jeder hat mindestens einen gehabt, der durch die Ecke geht.
Du hast halt, also 90% davon waren Torhüter und Torhüter 500k steigen halt nie.
Ja, es waren 5 Torhüter oder so, 3 Feldspieler. Aber es gab halt auch nicht, also es gab ja sonst keine anderen mehr, deswegen. Aber ja, aber Torhüter sind auch bei 2-3 bei anderen gestiegen, deswegen.
Ja, ich hatte Kova und Meier, die beide, glaube ich, um die 2-3 Millionen Profit gebracht haben.
Ja, ist halt, keine Ahnung, Meier wollte ich mir auch kaufen natürlich, aber habe ich nicht bekommen. Aber ja.
Ja, Pech für dich.
Ist halt random.
Grüß an Matze.
Ist das geil, Alter. Ja, und letztens so 3-4 Nachrichten im Chat gehabt, wo sich jemand so, also wirklich nicht so geraged, sondern wirklich so, du hast richtig gemerkt, der war richtig abgefuckt oder richtig sauer und Matze hat dann einfach nur geschrieben, ja, Pech für dich, aber so ohne
Smiley oder ja, alles. Pech für dich, bei mir nicht. Das
so richtig asozial. Oh, ich liebe Matze, ich schwöre, beste Grüße. So, ich finde es viel geiler, so darüber geredet zu haben, wie wir es jetzt gemacht haben, als hier so Tipps und Tricks zu geben. Das soll ja kein Tutorial sein. Ich finde, eigentlich alles Wichtige wurde gesagt. Für mich ist wichtig, man geht jetzt auf den Transfermarkt und du kannst theoretisch gesehen, mit fast allen Spielern immer noch was anfangen. Du musst einfach nur schauen, wie dem sein Marktwertverhalten ist. Also du guckst dir zuerst an, egal ob er steigt oder fällt, das Prozedere ist dasselbe. Wie doll fällt er, wie doll steigt er? Wie lange fällt er schon, wie lange steigt er schon? Das sind alles Indikatoren. Je länger ein Spieler fällt, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er wieder steigen wird. Umgekehrt, je länger ein Spieler steigt, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er wieder fallen könnte. Dann warum steigt er, warum ist er verletzt? Ist es random, hat er Relevanz, dann macht es ihn nochmal interessanter. Aber das sind alles so Sachen, das müssen wir nicht erzählen. Das macht schon voll und ganz Sinn. Wenn ihr darauf achten wollt, zieht euch mein Trading-Tutorial rein. Ich lade da jedes Jahr einen Upload hoch oder ein Update zu hoch. Das ist eigentlich alles, was wir beachten müsst. Viel mehr müssen wir dazu, glaube ich, nicht sagen.
Tja, das war eher so ein kleines Update zu der neuen Trading-Thematik, wie sich das bis jetzt so für uns angefühlt hat, glaube ich. Yes. Vieles ging ja einfach jetzt auf das Update zurück, wie sich besonders, wie wir auch eben drüber gesprochen haben, 500k-Spieler entwickeln. Dass auch einfach die Spieler nicht mehr so lang, so konstant am Sinken sind. Ich hab das Gefühl, die Kurven nach oben kommen immer viel schneller aktuell. Und man kann selbst bei einem Spieler, wir haben jetzt zum Beispiel einen Dämon auf dem Markt und da deutet sich jetzt schon wieder an, dass er vielleicht irgendwann wieder steigen könnte innerhalb von den nächsten 5, 6, 7 Tagen, obwohl der eigentlich gar keine Relevanz hat. So einer wäre straight up Richtung 500k unterwegs, aber der wird trotzdem vorher wieder seinen Peak bekommen, obwohl er jetzt schon wieder nur um 60k sinkt.
Ja, 100%. 100%, dann können wir rübergehen in unsere Preview-Show und starten natürlich wie immer rein mit der Fernschuss Podcast Scorer-Garantie. Ich habe mir noch nicht aufgeschrieben, ob eure Hits gehittet haben. Deswegen lasst mich mal kurz hier den wunderschönen Podcast-Plan öffnen. Letzte Woche hat Jakob Hugo Ekitike genommen, den er mir weggeschnappt hat, wo ich dezent sauer war. Hat natürlich gehittet. Serge Gnabry, hat er getroffen? Ich weiß gar nicht mehr.
Der hat
einen Scorer gemacht, ja.
Ja, einen Scorer gemacht.
Ach, stimmt, die zählt ja beides. Ja. Und ich bin der Einzige, der immer noch eine Nullnummer ist, ist bodenlos mit Alassane Player, der natürlich nicht getroffen hat und auch keinen Scorer gemacht hat. Naja, machst du nix. Damit steht es 2 für Jakob, also 2 von 2 Hits, bockstark. Paul hat einen Hit und ich, wie gesagt, mit 0. Damit gehen wir rein. Und ich frage Paul, wer ist denn deine Scorer-Garantie an dem Wochenende?
Ich habe mich für einen entschieden, der jetzt bald noch auf dem Markt abläuft, den ich mir aber leider nicht kaufen kann. Ich habe Ritsu Doan genommen von Freiburg. Nice. Gegen Bochum.
I like it. Hab ich lange überlegt, ob ich den irgendwie in die Championship reinbekomme. Guter Mann.
Ja, aber auch überlegt. Ich schließe mich an und habe Adamu genommen, also auch ein Freiburger.
Yes. Geil. Und ich ziehe den Gnabry-Joker. Machen wir das Triple komplett. Ich nehme ihn noch, solange er safe gesetzt ist.
Jinx den noch
nicht. Das ist so eine Frechheit. Der wird nicht treffen. Das ist so. Das war letztes Jahr bei Hofmann auch so. Du nimmst Hofmann, er hittet. Jakob nimmt Hofmann, er hittet. Ich nehme Hofmann, er hittet nicht. Ist bodenlos. Ja, ist mir egal. Ich nehme Serge Gnabry. Ja, wenn er jetzt auch nicht hittet, dann weine ich.
Die Matchups bedenken und keine Ahnung.
Digga, die spielen gegen Kiel. Was willst du von mir?
Ja, Gnabry ist individuell Belastungssteuerung. Der fällt ja aus.
Das wäre frech, ich schwöre. Das wäre kacke. Ja, das habe ich letztes Jahr auch ein, zweimal gehabt.
Ja, aber es ist ja schon die Meldung außen, dass er Belastungssteuerung nicht trainiert hat. Also
ja,
ich meine,
Belastungssteuerung heißt ja nicht, dass er verletzt ist.
Ja,
also
ich weiß, aber es kann halt trotzdem ein kleines...
Schwätz nicht, Gnabry trifft, weiter geht's.
Das mit Gnabry, das war auch das größte Drama auf Liga Insider seit locker einem Jahr.
Übel lustig. Alter, was da abging in den Kommentaren.
250 Kommentare unter einem Gnabry-Belastungssteuerung.
So geil.
Kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, da merkst du aber, wie viele Besitzer der aktuell hat. Ich glaube, der ist wirklich in jeder einzelnen Liga vergeben.
Natürlich.
Muss ja auch so
ist
sein.
Ist mit der beste Spieler gerade in der App und das günstiger als, weiß auch nicht, als 50% der Spieler in der App. Deswegen.
Kane, ja.
Günstiger als
Kane. Beispiel.
Stark. So. Ja, können wir weitergehen zu unseren Kategorien. Ich habe 2, aber ich nehme mir nur eine mit rein. Die andere hört ihr dann in der Bundesliga-Preview. Gehe ich mit dem Hot-Take oder gehe ich mit dem Cold-Take?
Hast du nicht Hot-Zone oder was?
Meine ich ja.
Dann würde ich mit dem Hot-Take gehen, weil das die Hot-Zone ist.
Okay, dann gehe ich mit dem Hot-Take in meine Hot-Zone.
Herzlich willkommen zu Tobis Cold-Zone.
Bayern gewinnt gegen Kiel.
Bayern-Offensive mitnehmen.
Okay, pass auf, ich hatte mal Bock, irgendwas Absurdes zu nehmen. Und ich habe mir die Spiele vom VfB Stuttgart nochmal angesehen. Und die haben mir einfach bisher gerade im Defensivverhalten nicht gefallen. Vor allem, wenn sich das Spiel gegen die Mainzer anguckt, hast du oftmals in den Zonen, die ich gleich nennen werde, die auch meine Hotzone sind, riesige, eklatante Fehler gehabt, die einfach große Probleme hatten oder Stuttgart hatte große Probleme, die zu verteidigen. Das liegt zum einen daran, dass sie die Außenverteidiger immer extrem weit nach vorne geschoben haben. Das wird jetzt noch krasser, wenn Maxi Mittelstädt dann wirklich zu 100% da ist, weil der halt auch einen krassen Offensivdrang hat. Noch dazu ist die Restabsicherung mit Chase und Chabot jetzt nicht kacke, aber das ist ein ganz anderes Level, als du letztes Jahr mit einem Ito, einem Zagadou oder mit einem Anton hattest. Die haben da bisher einfach riesige Probleme, das zu verteidigen. Gladbach hingegen hat mir bisher offensiv komplett getaugt. Und ich finde, Stuttgart ist immer eine gute Mannschaft darin, das Zentrum zu verdichten, haben aber genau in diesen Halbräumen auf der linken und rechten Seite große Probleme. Deswegen ist meine Hotzone in dieser Woche die Flügel von Borussia Mönchengladbach. Mit Franck Honorat, mit Alassane Plea oder im besten Fall, wenn er spielt, mit Robin Hack und Honorat. Das kann richtig scheppern. Ich sag, wenn Robin Hack spielt und Honorat, dann haben beide dickes, dickes Potenzial, jeweils einen Scorer zu machen. Gerade Robin Hack ist für mich da eigentlich der perfekte Spieler. Muss mal halt gucken, ob er schon ready ist. Hat jetzt im Testspiel zwar gestartet, aber ich glaube, er wird tendenziell eher nochmal von der Bank kommen. Aber Franck Honorat ist on the break, einer der besten Spieler der Bundesliga. Der ist wirklich super gut in der Transition. Wie gesagt, wenn Hack spielt, finde ich den auch sehr, sehr geil. Ich gehe davon aus, dass Player spielt. Der gefällt mir da jetzt nicht so zu 100%. Aber ich glaube, gerade die Mittelstädt-Seite, wenn der weit nach außen schiebt, kannst du die sehr gut exploiten. Chabot ist jetzt auch nicht der Speed-Demon der Bundesliga. Also ich glaube, da kann auf jeden Fall was passieren. Und deswegen sage ich, über die Flügel von Borussia Mönchengladbach werden hier mindestens 2 Tore fallen. Und deswegen ist das meine Hotzone an dem Wochenende.
Ja, sehr geil. Kann ich direkt anschließen, weil Borussia Mönchengladbach meine Heimmacht diese Woche ist. Weil man da eben diesen Unterschied, wenn man dann allein die Tabelle von letzter Saison sieht oder den neutralen Zuschauer, der jetzt kein Kickball spielt, sondern nur Bundesliga hier und da mal verfolgt, der wird sich auch denken, okay, Vizemeister gegen Gladbach, warum die denn rumgedümpelt irgendwo im Mittelfeld? Das sollte ja eine klare Angelegenheit sein, aber eben aus den Gründen, die du schon genannt hast, dass mir Stuttgart auch noch nicht wirklich gut gefallen hat. Und über Gladbach habe ich ja jetzt schon, oder haben wir jetzt generell schon viel geredet, auch in der Länderspielpause. Die sind einfach saustark und ich glaube, die können offensiv richtig gut ihre Chancen nutzen. Ob das dann defensiv reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte ein richtig geiler Punktekracher werden. Ja. So 2-2, 3-3, ähnlich wie das Spiel gegen Mainz. Könnte mir sowas vorstellen. Vielleicht sogar mit dem Edge zu Gladbach, deswegen traue ich denen sogar einen Heimsieg gegen den Vizemeister vom letzten Jahr zu.
Sehr gut. Zum Glück habe ich Gladbach letztes Spiel genommen bei dem magischen Duo, dass ich hier keine Überschneidung habe oder kein Triple-Ding. Vor allem, weil Tobi auch ein magisches Duo genommen hat, sozusagen. Aber ein anderes. Ich habe aber Freiburg genommen und zwar auch die Flügelzange ist es in dem Fall nicht, aber die Halbpositionen mit Doan und Grifo. Die habe ich letzte Saison schon einmal gepickt, weil das einfach zwei sehr geile und spielintelligente Spieler sind und vor allem gegen Bochum ist Freiburg natürlich Favorit und Bochum habe ich gegen Gladbach auch schon genommen, weil die halt defensiv nicht so perfekt sortiert sind oder auch ab und zu mal anfällig sind für komische Tore. Und da ist ein Doan zum einen und ein Grifo fußballerisch oder jetzt von der Spielintelligenz her sehr, sehr hoch angesehen. Deswegen mit einem Adamu, der da vorne pfeilschnell ist und auch gute Läufe machen kann, da mal einen Steckball durch, ist, glaube ich, nicht unwahrscheinlich gegen Bochum. Und dann hat man auch noch die Standards, die natürlich bei Freiburg weiterhin einen hohen Fokus haben. Die waren letztes Jahr jetzt nicht mehr so standardstark, aber ich glaube, dass sie weiterhin trotzdem eine gute Standardmannschaft sind. Und da kann natürlich auch mal was passieren. Auch wenn Bochum, glaube ich, nicht so standardanfällig ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber das kann man auch immer auf dem Zettel haben. Und wenn Grifo die Standard schießt, ist es natürlich auch ein sehr guter Schütze in der Liga. Und auch mit direkte Freischüsse ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Ich weiß gar nicht, dass Doan ist, hat auch mal ab und zu was direkte Freischüsse geschossen.
Günther macht das jetzt wieder recht viel. Also direkte Freistöße weiß ich nicht, aber alle linksfüßigen Standards bezüglich so Halbfeldflanken, Ecken etc. macht Günther. Ich denke, Doan wird die direkten Standards nehmen, wenn Grifo nicht auf dem Platz steht.
Ja, aber ja, die zwei sind einfach geil gegen Bochum und ich gehe davon aus, dass einer von beiden mindestens einen Scorer macht an dem kommenden Wochenende.
Nice. Das ist doch nice. Du, am ersten Spieltag hatte ich, glaube ich, die Matchups vorgestellt, oder? Wer hat das von euch letztes Mal gemacht? Wisst ihr das noch?
Ich habe die, glaube ich, vorgestellt gehabt.
Ne, ich habe noch nicht gemacht.
Dann ist Jakob-Time.
So. Fangen wir mal oben an.
Was?
Okay, dann nicht.
ich habe es auch nicht verstanden.
Ich dachte, wir gehen mal hier vom Platz 1 aus, aber naja.
Nee, machen wir nicht.
Gut. Nee, ich wollte es auch nur vorschlagen, dass ihr dann Nein sagt, aber ihr habt einfach gar nichts gesagt, okay. Deswegen passt das. Dann mein Platz 9, Baul gegen Augsburg.
Ja, es sticht.
Sticht nicht, Paul, schade.
Nee, sticht nicht. Ist bei mir Platz 8.
Ja, ich finde es, keine Ahnung, schwer zu sagen, wer gewinnt. Pauli war jetzt nicht so schlecht und Augsburg hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Aber es ist trotzdem keine schlechte Mannschaft, einen guten Kader, deswegen könnt ihr es auch natürlich zu Hause gewinnen. Aber Pauli mit Ballbesitzfußball jetzt bis jetzt, könnt ihr gegen Augsburg vielleicht auch mal was mitnehmen. Also wenn Pauli in der Saison irgendwie sich da mal anmelden will, dann müssen die, glaube ich, jetzt Punkte da lassen. Aber das Gleiche gilt für Augsburg auch.
Ja.
Wobei Augsburg im Endspurt dann sich eh immer noch oder in der Mitte, in so nach dem 10. Spieltag in der Mitte einfindet. In der Mitte wahrscheinlich. Platz 16 oder so einpendelt und dann nie wieder weggeht. Aber ich glaube trotzdem, dass das schon so ein Do-or-Die für Pauli ist.
Warum legen die eigentlich die ganzen Wix-Spiele die ganze Zeit auf den Sonntag? Es triggert so hart, Mann.
Ey,
Junge, das sind nur Scheißspiele bisher sonntags. Das ist übel nervig.
Spielt Bremen am Sonntag, oder wie?
Ja, gegen Mainz auch.
Sonntagabend.
Hm.
Ja, keine Ahnung. Ich fand Augsburg gegen Bremen okay. Augsburg gegen Heidenheim katastrophal. Pauli fand ich beide Spiele echt nicht so verkehrt, aber.
Ja, war auch nicht überzeugend. Die haben auch noch kein Tor geschossen. Also,
es ist halt ja, gegen Heidenheim war es gut, danach war es nicht mehr ganz so gut, deswegen auch eher ein bisschen abfallend. Mal gucken, was das wird. Ey, mach mal weiter, das glaube ich nicht so interessant. Dann das nächste Sonntagsspiel, Mainz gegen Bremen.
Sticht.
Eigentlich.
Ja, das habe ich dann andersrum.
Alter, krass. Wundert mich, dass Tobi das auch hat, weil Mainz zu Hause eigentlich schon ganz cool ist, aber gerade noch nicht so überzeugend, ja, und Bremen halt auch. Das wird so ein Bremen-Augsburg-Spiel irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Also, ausgeglichenes Spiel, was nicht so viele Punkte
vom sehe ich genauso.
Cluster fällt.
Ja.
Gut, können wir weitermachen. Platz 7 ist dann die Heimat Gladbach gegen Stuttgart, weil ich da auch, alter, krass, weil ich es auch ein bisschen ausgeglichener sehe. Habt ihr jetzt auch schon gesagt, deswegen brauche ich es nicht mehr. Es ist nicht weder hot noch irgendwas Neues. Aber ich denke auch, dass Gladbach da ein Wörtchen mitreden wird. Und deswegen kann es für mich in beide Richtungen kippen. Und da könnte ich es jetzt nicht irgendwie höher machen, weil ich denke, ja, die werden gut punkten, weil ich es eben nicht sagen kann, wer gewinnt.
Ich habe es auf der 6, also eins höher. Ich glaube einfach, da werden Schweine viele Tore fallen und deswegen wird es punktemäßig eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Deswegen habe ich es auf der 6.
Ja, passt auch.
Gut, auf der 6 habe ich Wolfsburg gegen Frankfurt. Das ist ein bisschen. Alter, ja, mashallah. Haben wir erst mit Tobi die ganze Zeit gestochen, jetzt mit dir.
Jetzt habe ich auf der 7, jetzt haben wir da einmal geswitcht.
Ja, ich glaube, ihr habt es gar nicht gerankt, sondern macht mir einfach so nach und switcht ab und zu mal was, damit nicht so auffällt.
Aber scheiße, Match was vergessen. Ja. Sagt der, der 2 Minuten vor Podcast-Aufnahme gesagt hat, ich komme ein bisschen später, ich habe die Championship vergessen.
Exposed! Weil ich arbeiten muss und einfach mein Handy nicht in der Hand haben kann.
Ja, kommst du noch grad nicht auf Platz 5 Hamburg gegen Hannover.
Nee, Wolfsburg, Frankfurt, ja. Frankfurt eigentlich schon geil gewesen, aber Wolfsburg fand ich bis jetzt auch recht gut unter Hasenhüttl, deswegen spielen halt auch in Wolfsburg, was natürlich jetzt auch nicht so gut für Frankfurt ist, deswegen für mich auch jetzt nicht so ein klares Spiel. Ich denke schon, dass Frankfurt das gewinnt, aber jetzt nicht sehr, sehr knapp oder auch unentschieden vielleicht drin sein könnte. Deswegen nicht höher.
Ich fand Wolfsburg einfach schon sehr organisiert für den Saisonbeginn. Und deswegen geh ich damit. Aber ich glaube, Eintracht wirkt schon zu eingespielt, besonders offensiv. Defensiv hat man da auch nicht viel Fehlerpotenzial gesehen. Deswegen für mich auch Eintracht einigermaßen clearer Favorit.
Ich versuche mich da ein bisschen zurückzuhalten. Ich will das Hoffenheim-Spiel halt einfach nicht zu hoch hängen, weil ich halt Hoffenheim extrem Arsch finde. Die Offensive hat definitiv funktioniert, aber Wolfsburg war bisher auch noch nicht so verkehrt dieses Jahr. Also ich finde es einfach ein bisschen trickier als Gladbach Stuttgart zu bewerten, weil da halt Safe Call viele Tore auffallen werden. Das sehe ich ja auch, aber ich glaube, die Qualität an Chancen wird bei Gladbach Stuttgart ein bisschen höher sein und deswegen einfach ergo mehr Punkte.
Gut, dann weiter mit Platz 5 und das ist für mich jetzt schon Freiburg gegen Bochum. Die restlichen Spiele sind noch okay, deswegen kann man es, glaube ich, auch auf Platz 5 machen. Ich habe es nur auf Platz 5, weil ich die anderen ein bisschen klarer noch sehe und ich irgendwie Freiburg einmal gegen Bayern, was eklig ist, und Freiburg gegen Bayern oft mal gut mithält und das erste Spiel war sehr, sehr gut von Freiburg, aber ich habe jetzt noch nicht so eine, also keine Ahnung, wir wissen ja alle, dass Streich aufgehört hat und Schuss jetzt da ist und das halt, jeder sagt, ein großer Umbruch, das könnte sein, dass die es schwer haben werden und ich bin da jetzt auch noch nicht da, dass ich All-In auf Freiburg gehe, weil die halt ganz gut gespielt haben, die ersten 2 Spiele, sondern immer noch so ein kleines Restzweifel habe, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, deswegen ja, gegen Bochum gewinnen die auf jeden Fall. Deswegen Platz 5. Weil ich halt jetzt nicht sehe, dass die so eine Top-Mannschaft sind, dass die 4-0 weghauen.
Das wird ein saftig, schmackofatziges 2-0 und deswegen habe ich Freiburg auf der 3. Ich glaube, die machen recht coole Punkte. Ich bin halt mir relativ sicher, dass sie zu 0 spielen werden. Sobald die ein Tor kassieren, rutschen die halt direkt in unser Punkte-Mittelfeld hier in dem Ranking ab, aber ich glaube nicht, dass sie ein Tor kassieren. Das sehe ich einfach nicht. Bochum hat ja auch noch kein Saisontor gemacht bisher. Freiburg ist mir da viel zu strukturiert, gerade in Heimspielen. Die werden das wie immer gefühlt einem Freiburg-Manier 1-2-0 gewinnen und dann sind sie bei mir am Ende auf Platz 3 gelandet, weil ich bei den anderen Matchups kein zu 0 sehe.
Ja. Würde ich so mitgehen. Ich finde Bochum stärker, als man sie macht. Ich glaube, die kann auch echt eklig sein, deswegen glaube ich ein bisschen weniger Punkte als du jetzt, Tobi, aber ja, Platz 3, 4 oder 5 ist jetzt auch alles nah beieinander.
Yes. Ja, ich finde, also zu 0 kann ich mir auch gut vorstellen, aber bei den anderen könnte ich es mir auch vorstellen und da sehe ich halt nochmal ein bisschen mehr Dominanz und mehr Lust, da wirklich viel Pässe zu spielen und so. Jetzt auch bei Platz 4 Dortmund gegen Heidenheim und der Sahin.
Sticht.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass da gute Rohpunkte bei rumkommen, vor allem, weil man jetzt auch so einen Groß hat, einen Süle, Schalterbeck fällt ja aus, aber trotzdem die Dreierkette da hinten, das macht auch schon Bock, dazu zu stehen, wie sie die Pässe hin und her schieben, wenn man natürlich Besitzer ist und Groß halt auch noch ein cooler Punkt da ist, deswegen, ja, kann ich mir da vorstellen, dass da mehr geht, von den Punkten zumindest.
Ja, ich glaube halt, BVB wird ein Tor kassieren, deswegen habe ich da Freiburg am Ende einfach ein bisschen drüber gehievt und keine Ahnung, ich persönlich denke ja nicht, dass Heidenheim so weitermacht, aber es ist halt nicht utopisch zu sagen, dass die auch die Dortmunder ärgern können, weil sie vom Spielansatz her eigentlich genau das bieten, was der BVB schwer verteidigen kann. Ich glaube selber nicht, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Oh, jetzt hat gerade den Lothar Matthäus das Potenzial. Deswegen, ich glaube, die Dortmunder bei mir auch am Ende nur auf Platz 4.
Ja, Heidenheim ist halt richtig im Flow. Deswegen, keine Ahnung, wenn das Heimspiel Heidenheim gegen Dortmund gewesen wäre, hätte ich es deutlich weiter unten. Dadurch, dass Dortmund aber trotzdem zu Hause spielt, glaube ich, dass das vielleicht so dieser Fall-Off sein könnte. Ich habe es ja letztes Mal, glaube ich, schon mit Union von der letzten Saison verglichen. Zweimal richtig stark in die Saison starten und dann irgendwie reinkacken. Kann mir vorstellen, dass das Spiel vielleicht sein wird.
Yes, sounds good.
Sehr gut. Dann weiter Platz 3, Leipzig gegen Union. Ja, ist in Leipzig, deswegen wird Leipzig natürlich gut gewinnen. Ich kann mir da auch sehr, sehr gut ein 2-0 vorstellen, aber Union durch so Konterbewegungen, weil Orban vor allem fehlt, der jetzt nicht mehr diese Schütze ist, aber trotzdem mit Klostermann in der Abwehr, der in der Vorbereitung ganz gut war, aber mittlerweile irgendwie nicht mehr richtig Relevanz dann trotzdem hat in den ersten 2 Spielen so oder gut punktet vor allem. Und ich den auch als Spieler an sich nicht so geil finde, könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch eins reingestolpert wird, aber an sich, wenn die zu 0 spielen, dann wird es halt kranke Punkte geben. Deswegen habe ich die auf Platz 3.
Ich glaube, also ich habe RB nur auf 5, das ist mein Fuck-Up-Spiel.
Ich habe auch nur auf 5.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein Fuck-Up-Spiel ist. Die spielen zwar zu Hause, aber irgendwie RB gibt mir noch gar keine Souveränität dieses Jahr bisher. Und für mich ist das auch ein Spiel, was am Ende vielleicht 0-0 ausgehen kann und dann schwierig. Deswegen, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei RB. Ich habe die auch, wie gesagt, deswegen nur auf Platz 5.
Ja, für mich wird das Bochum-Spiel.
Oh, nice, reloaded. Ja.
Ja, einfach reloaded. Mhm. Nur, dass Union im Gegensatz zu Bochum ein bisschen mehr Glück hat und einen reinstolpert. Oder vielleicht gar keinen einen reinstolpert. Ja. Deswegen.
Ja, gut, Platz 3 und 5, ihr habt es so ausgedrückt, wie wenn es.
Oh, ich finde schon, dass das klafft. Weil für Platz 3 müssen die das halt recht souverän so 1-2-0 gewinnen. Und wir sagen quasi, okay, da gibt's ein Fuck-Up und ich spiele irgendwie 1-1 oder 0-0 oder, ja, keine Ahnung, 2-1 oder so. Ja.
Auf Platz, wenn die 1-1 spielen, dann glaube ich, sind die nicht mehr Top 6.
Ja, deswegen. Ja, deswegen. Aber finde ich Platz 5 und 3 schon weit.
Leipzig wird ja trotzdem Ball-Dominanz des Todes haben in dem Spiel.
Müssen eigentlich, ja.
Ich glaube, selbst wenn das 1-1 ist, machen die safe mehr Punkte, als wenn Augsburg 2-1 gegen Pauli gewinnt.
Ja, safe. Deswegen, ja. Also ich glaube auch, RB wird 5 meisten Punkte machen, aber wie gesagt, mehr höher sehe ich die irgendwie einfach nicht. Das ist mein kleines Fuck-Up-Spiel.
Das ist ja eh nur eine Prediction, was wir hier machen, aber es wäre ja trotzdem mal interessant zu sehen, wie weit wir weg sind, weil, also, man denkt ja davor, dass es Sinn macht, was wir sagen, aber wir haben 90% falsch jedes
Wochenende. Guess what, Fußball ist nicht rational, Alter.
Ja, aber bei den Punkten ist es halt noch mal extremer, weil du hast halt, wenn jetzt Lucky Mainz, was heißt Lucky, aber Mainz könnte natürlich auch 2-0 gegen Bremen gewinnen, die zweitbeste Mannschaft sein und das hat man ja hier auf Platz 8 überhaupt nicht drin. Also ich glaube, wir sind da so oft komplett weit entfernt von denen.
Nein. Jetzt hau doch nicht die Illusion von den Zuhörern weg. Wir sind immer bang on. Also unsere Predictions sind crazy.
Es ist halt krass, wenn man sich das so überlegt, wie eng wir das immer machen, wie man drüber philosophiert. Ja, die sind 3, die sind 4 und am Ende sind die Platz 9 und 8, die wir auf 3 und 4 haben. So.
Es geht ja letzten Endes um die Grundtendenz. Und da bin ich ehrlich, das sage ich auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in 80% der Fällen die Grundtendenz richtig haben. Finde ich schon. Glaube ich schon.
Glaube ich auch.
Okay. Dann Platz Nummer 2, Hoffenheim gegen Leverkusen.
Jo, steht.
Ja, interessant. Letzte Saison hätten wir das, glaube ich, andersrum gehabt. Aber bis ich jetzt Bayern, nicht. Ja, ich glaube schon. Hoffenheim hat dann seit 3 Monaten nicht mehr gewonnen, eine Zeit lang, und Leverkusen war halt invincible. Und Bayern war wackelig unter Tuchel, vor allem gegen Aufsteiger, bei den Aufsteigern, so, keine Ahnung. Wird es, glaube ich, eklig sein können. Ja, aber gegen Kiel, jetzt können wir gleich mitmachen, glaube ich, gegen Kiel Bayern sehe ich einfach noch mal ein bisschen besser als Hoffenheim gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, zu Null sehe ich bei beiden nicht zu 100%, aber natürlich schon eine hohe Tendenz, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da irgendwie ein Ball reingeschäubert wird, aber selbst dann sind es trotzdem immer noch Top-3-Punkter, weil die halt die ganze Zeit Ballbesitz haben werden und 1000 Pässe spielen werden. Und da halt einfach unendlich viele Punkte fahren werden.
Ich glaube sogar, Leverkusen wird souveräner punkten, aber ich sage, Bayern spielt zu 0 und Leverkusen nicht. Und das ist der Grund, warum ich die auf 1 und 2 habe.
Ja, du kannst halt nicht gegen den Kramaric oder so sagen, da passiert jetzt nichts, weil Hoffenheim dann einfach diese Einzelspieler hat, dass das irgendwie schon deutlich wahrscheinlicher ist, dass sie ein Tor schießen, als jetzt Kiel im Vergleich
dazu. Und Leverkusen verteidigt auch bisher noch nicht wirklich gut. Also die haben sich noch lange nicht gefunden. Da merkt man schon, dass das im Sommer alles ein bisschen Hickhack war mit geht Kosunu, geht Tah etc. Also da muss ich erst wieder diese Souveränität finden. Plus eben die jetzt schon sehr arg laufende Rotation von Xabi Alonso. Bin sehr gespannt. Also ich gehe auch davon aus, dass sie nicht zu Null spielen werden. Werden natürlich trotzdem Hoffenheim mit Grund und Boden dominieren und wahrscheinlich auch mindestens 3 Tore machen. Aber ich glaube, das zu Null-Ding bei Bayern wird reichen, dass die am Ende auf Platz 1 sind.
Also ich glaube schon, dass die höchste Torwahrscheinlichkeit für Kiel wahrscheinlich Kim hat. Also ich finde Bayern jetzt auch alles andere als safe. Aber
Scorer-Garantie Kim.
Das wäre nice. Boah, Eigentore müssten eigentlich bei der Kategorie auch zählen. Das wäre
crazy. Hier, Donny Malen bei der WM, bei der EM, wo das Ding da einschweißt, als hätte er die Seite verwechselt. Crazy. Naja. So, gut, können wir stehen lassen. Gehen wir rüber zur Championship.
Das war's mit der Preview-Show. Du sagst schon, wir gehen rein in die Championship, in unsere 3 wunderschönen Aufstellungen. Und ja, welche Formation habt ihr diese Woche gewählt?
3-4-3, as always.
Ich muss kurz aufmachen. Ich glaube.
So, Jakob stellt sie gerade noch.
Jakob, so lange ist das noch nicht her, ne? Also, hast du ja spontan eben gebaut, das musst du eigentlich merken können.
3-5-2 habe ich.
Ja, sehr gut. Hast dich zumindest gut entschieden. Weißt du denn deinen Torhüter noch?
Ja, Treves.
Sehr gut.
Weil der günstigste ist, mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Ladies and Gentlemen, he's back. Big Noah in die Kiste. Jalla Abfahrt direkt zu Null, direkt mit dem 150er starten.
Oh Gott, oh Gott. Jetzt spielt Müller so aus dem Nichts noch ein Spiel, weil er es gut gemacht hat. Ich habe Timon Weiner gegen Bayern, weil er auch wenig kostet und weil er gegen Bayern spielt.
Nice.
Langweilig.
Timon. Sehr gut, dann zu meiner Kreisliga.
Ganz kurz, Hot Take zu Timon Weiner, das ist ein Spiel, wo der 200 machen kann. Der ist eigentlich so gut, der hat so underperformed bisher. Das kann ein richtiges Breakout-Spiel in Kickbase-Kosmos sein. Sag ich, will ich nur raushauen.
Okay. Sehr gut. Ja, dann wechsle ich Torwart und stelle den auch rein. Danke.
Dann würde ich auch dann mache ich Artubolo rein.
Nee, Kickbase Guide kennt sich aus. Weiner rein, habe ich 0 Euro Budget übrig, danke. Dafür schaue ich die Videos.
Kein Problem.
Dann in der Verteidigung, zum einen Chase von Stuttgart, der ein bisschen wackelig ist, aber ich habe da einen günstigen, in Anführungszeichen, Lückenfüller gebraucht, aber 5 Millionen. Wir gingen gerade noch so. Wenn er spielt, könnte er ganz cool sein, weil auch wenn Gladbach gewinnt, macht er ein paar Punkte. Dann natürlich Big Rami Benzebaini, lange drauf gewartet. Wird Schlotterbeck ersetzen und ja, habe ich Bock drauf. Hat auch sehr, sehr geil nach Einwechslung da die Grätsche da rausgeholt. Ich hatte kurz Angst, weil es dazu gepasst hätte, dass er einen Elfmeter verursacht, aber das war eine Gladbach-Gedächtnisgrätsche. Mal wieder spot on den Ball da weggeschnappt. Und dann auch Rafa Guerrero, den ich ja auch schon bei der Bayern-Preview Analyse da hervorgehoben habe, oder halt gesagt, dass ich den ein bisschen besser in dem System sehe als Davis, und ist halt einfach ein Kickbase-Gott. Und wenn er hoffentlich fit ist, dann wird er auch gut punkten.
Ja, kann ich direkt anschließen. Ich habe auch Benzema Inni und Guerrero.
Same.
Und der dritte ist dann noch Klostermann gegen Union.
Ja, ich auch kurz.
Ich hab noch einen Freiburger Comebacker. Ich habe Matze Habibo in der Mitte. Ansonsten genau dasselbe. Rami Benzabaini, Rafa Guerrero und Matze Ginter in meiner zentralen
Innenverteidigerposition.
Matze Habobi.
Ja, geil. Okay, ich mache mit dem Mittelfeld weiter. Ja, mein erster Spieler ist im Mittelfeld. Ich habe Jamal Musiala mit reingenommen. Daneben Pascal Groß, der ja laut mir in den wunderschönen Einstiegsfragen 150 Punkte im Durchschnitt machen wird diese Saison. Daneben der von mir angesprochene Scorer Ritsu Doan. Sein Freiburger Kollege Vincenzo Grifo und you have to always play him, Gnabry, muss in jede Championship bis Winter 2035.
Die Scorer-Garantie, die ausfällt, muss natürlich rein.
Ja, das war's.
Ich weitermachen?
Ihr dürft jetzt.
So, Jakob.
Okay, ja, ich habe auch Gnabry, den
Point Fan, nur noch
nicht mit. Ja, eben, habe ich ja gesagt. Hör mal zu jetzt.
Ja, warum stellst du dann auf? Das macht ja keinen Sinn.
Ja, potenziellen Nuller muss man mal mitnehmen. Man muss ja riskieren in der Championship.
Hä, fällt der aus? Ich habe den hier letztens noch um die Ecke beim Karneval gesehen.
Ey, ihr müsst euch die Liga-Insider-Kommentare durchlesen. Es war so lustig. Irgendeiner hat geschrieben, ja, ich habe gerade mit ihm telefoniert, der hat eine kleine Reizung an der Nutella-Sehne. Und ich habe wirklich laut gelacht. Das ist so random.
Jungs, ja. lass den Podcast mal bitte irgendwie Podcast mit Serge Gnabry oder so.
Schöner Clickbait.
Video-Podcast mit Serge Gnabry.
Nee, wir nennen ihn Serge und die Nutella sehen oder so. Das wäre auch geil.
Ja, wäre auch witzig. Versteht halt keiner, aber wäre witzig.
Egal, ist lustig.
Dann habe ich natürlich zwei Spieler, die in der Top 10 sein werden, mit Pascal Groß und Nadim Amiri. Keine Ahnung, Amiri war bis jetzt krank und hab Bock auf den. Dann habe ich auch Musiala wie Paul auch noch, also drei mit Paul gestochen. Und dann noch den Granit Xhaka.
Uff.
Der ist er mit Alternative drin bei Liga Insider?
Nee, der ist gesetzt. Also da kein Fall.
Ja, kann natürlich sein, dass der dann irgendwie auch hier rotiert, aber denke ich nicht. Und ja, bis jetzt ein geiles, also das Tor war ja geisteskrank, was er gemacht hat. Deswegen habe ich Bock auf den Rohpunktegott und Scorer ist immer mit drin bei dem.
Hey, Leverkusen ist doch chillig. Vier Spieler, die keinen Fall haben. Also da hätte ich doch richtig Bock auf die Starter.
Ist geil. ja, ich kann schon mal spoilern, ich habe trotzdem drei Leverkusener drin. Ich habe auch den Nuller Serge Gnabry drin, klar, muss sein, Scorer-Garantie immer mit dabei. Dann, ich boykottiere es mich zwar zu sagen, aber in dem Fall einmal genannt, Vusiala, Wirtz und Jamal, beide mit drin, habe ich, glaube ich, noch nie aufgestellt. Habe ich aber einfach Schweinebock drauf, jeweils mit den besten Spieler von der jeweiligen Mannschaft. Mies Bock drauf, deswegen Vusiala und Wirtz, beide mit drin. Und ich habe einen Lückenfüller im Gepäck, weil sonst das Geld nicht aufgegangen wäre. Ich habe Romano Schmid mit dabei, gegen die Mainzer am Sonntagabend. Ja, einfach weil ich kein Geld mehr hatte, bin ich ganz ehrlich.
Was kostet der?
9,7 oder so.
Ey, es gibt nur ein Szenario.
10 Millionen.
Ich habe nichts Besseres unter 10 gefunden.
Schmied aufstellt und der muss natürlich im eigenen Team sein.
Ey, raff dich, Schmied. Ich habe den letztes Jahr extra für das Darmstadt-Spiel gekauft und hat der minus 36 gemacht. Ich war so sauer. Ich habe Paul mindestens 5 Rage-Nachrichten geschrieben.
Ich glaube, ich hätte ihn da auch.
Ja, das hat so genervt, Mann.
Paul,
das ist so dumm.
Paul zuspammen machen wir meistens gleichzeitig mit den Spielern, weil Bremen dann nichts rafft.
Ja, aber deswegen lassen wir doch einfach.
Cool, dass du Schmied als Lückenfüller bezeichnest und Paul hier mit Klostermann reinreitet, der noch günstiger wäre.
Ich kann aber kein 4-3-3 spielen, das sehe ich nicht. Ich muss ein Vierer-Mittelfeld spielen. Ja, das geht gar nicht.
Nicht mal 1000 Punkte bei Tobi. Nee,
das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich brauche Scorer.
Kein Wunder, dass du immer so schlecht platziert bist.
So, wir machen weiter mit meinem Sturm. Ich habe natürlich wie immer drei Stürmer im Gepäck. Zum einen Big Boni, Victor Boniface, habe ich auch Schweinebock drauf. Ich habe Jakobs Scorer-Garantie mit Junior Adamum, den hier zu jinxen. Ja, schon vorher drin. Und ein Hottake habe ich auch mit drin. Ich glaube, dass Hoffenheim überhaupt nicht verteidigen kann in Konterbewegung. Das ist ein Armin Adli-Spiel. Deswegen habe ich Armin Adli auch mit dabei.
Das würde ich mich nie trauen.
Let's go.
Ich habe auch Victor Boniface. Und ja, den Macher der ersten beiden Spieltage, Hugo Ikitike.
Hugo Ikitike. Ich habe auch Adamu. Meine Scorer-Garantie muss natürlich mit am Start sein. Und dann habe ich noch Šeško. Weiß nicht.
Das war das Spiel, Alter. Das war das Spiel, wo Millionen in der App verbraten wurden, in allen Ligen. Das ist so geil.
Ja. Einwechslung und dann Assist wahrscheinlich. Doppelpack.
Rose bringt Šeško den extra von der Bank, damit er wieder diesen Substitution Šeško raushauen kann.
Ja. Ich weiß, also Šeško bin ich gar nicht so überzeugt, aber irgendwie hat das mit dem Geld ganz gut hingehauen. Und der muss jetzt mal wieder treffen, also passt.
Na, schwer gegen Union, bin ich mal gespannt.
Mhm.
Geil!
Das hört sich doch gut an.
So sieht's aus. Damit sind wir durch mit unserer Episode. Hat wie immer natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt euch jetzt nächste Woche wieder auf die Montagsfolge freuen. Die haben wir diese Woche geskippt, weil, ja, was sollen wir euch groß erzählen an einem Länderspielpausenwochenende? Ab der nächsten Woche gibt's dann wieder Bundesliga-News am Montag. Ich werde auch dabei sein. Ein genaues Konzept werden wir uns überlegen, wahrscheinlich. Oh nee, Tobi ist dabei. Einmal Ruhe von dem Mann. Nein, ich werde die beiden wahrscheinlich einfach so ein bisschen da durchleiten und recht wenig dazu selber sagen, weil ihr immer meinen Bundesliga-Rückblick am Montagmorgen auf YouTube habt. Da macht es wenig Sinn, wenn ich dann nochmal genau dieselben Sachen sage. Deswegen werde ich da eher so ein bisschen den Moderator spielen. Werdet ihr aber dann am Montag hören. Ich habe Bock aufs Wochenende. Matchups sind in Ordnung. Und ja, kannst dich abwarten. Endlich wieder Bundesliga. Let's go. Die abschließenden Worte gehören euch beiden. Haut da rein, Männer.
Ja, ich bin auch happy, dass die Länderspielpause vorbei ist. Grüße gehen raus an Serge Gnabry auf der Skipiste. Und Jakob hat die letzten Worte in diesem Podcast.
Ja, danke für die letzten Worte. Schaut auch gerne bei fanschuss.pod vorbei auf Insta. Haben wir ja schon mal erwähnt. Aber da ist die einzige Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Und wir antworten da meistens auch. Also wer da Fragen hat, kann uns die gerne stellen. Und wenn im Podcast jemand dabei sein will, bei Insta-Fragen oder sowas, logischerweise auch nur über Insta oder bei diesen Stories, die Paul gemacht hat. Und ansonsten sehen wir uns dann am Montag in alter Frische wieder nach dem Spieltag. Und macht's bis dahin gut. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll. Und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fanschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.